Einen ganz wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu unserer Tagung Soziale Bewegungen im digitalen Tsunami. Tagung zu den digitalen Schnüffelwerkzeugen und was sie mit euren politischen Bewegungen machen. Wir wollen sie alle zusammenbringen. Wir wollen die Bewegungen zusammenbringen und die Techies, die Juristinnen und auch die Wissenschaft. Zu verdanken habt ihr das dem Republikanischen Anwälte und Anwälteverein, der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei Zilip, dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, dem Komitee für Grundrechte und Demokratie, Out of Control, dem Aster der FU und dem Aster der TU und Data Recollective und, loben zu erwähnen, der Holford Stiftung. Von Data Recollective ist heute Matthias Monroy hier auf dem Podium und Matthias wird euch jetzt eine erste Einführung in die Veranstaltung geben.
Ja, dass die Schnüffelwerkzeuge, wie wir sie mal genannt haben, sowas wie Funkzellenauswertung oder stille SMS oder auch Trojaner längst Einzug gehalten haben in sozialen Bewegungen, weiß man spätestens seit dem G8 in Heiligendamm. Damals gab es ja das Ermittlungsverfahren wegen unter anderem Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Und da wurden im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens schon anderthalb Jahre vor dem Gipfel, also zu einem sehr frühen Beginn, der Vorbereitung wurden die beiden größten Treffen eigentlich, die es in Berlin und Hamburg gegeben hat, per Funkzellenauswertung überwacht und vermutlich, um zu schauen, welche Leute eben, also welche Handys sich in den entsprechenden Funkzellen, in beiden Funkzellen eingebucht haben, um die Daten daraus dann in die Personendossiers zu überführen, die dann später auch für die Razzien genutzt wurden. Also auch dort wurde die Funkzellenabfrage angewendet. Was wir zum Beispiel jetzt auch wissen, ist, dass die sogenannten stillen SMS, also das Benutzen eures Handys als Ortungswanze, auch in Dresden bei der Anti-Nazi-Demonstration letztes Jahr genutzt wurden, beispielsweise. Und inwiefern Trojaner, sage ich mal, linke politische Bewegungen schon adressiert haben, also auf Rechner eingepflanzt wurden, um die Kommunikation abzuhören, ist nicht bekannt. Was aber zum Beispiel bekannt ist, dass in einem Verfahren auch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung in Österreich das zumindest schon mal angeordnet wurde im Bereich Tierrechte. Ich will sagen, es gibt inzwischen einige Nachrichten, wo wir das auch sehen können, also dass das eben langsam auch soziale Bewegungen erreicht. Über das Verhältnis im Bereich politische, also Strafverfolgung im politischen Bereich oder organisierte Kriminalität oder Terrorismus, wie das eben die Unterteilung ist, im Strafverfolgungsbereich kann man jetzt nicht so viel sagen. Wahrscheinlich ist es so, dass alle Maßnahmen, über die wir heute reden, eher schwerpunktmäßig im Bereich organisierte Kriminalität angewendet werden. Das ist unter anderem zum Beispiel, wenn Leute eben Dinge über die Grenze bringen wollen, was dann gemeinhin als Schmuggel bezeichnet wird. Aber auch im Bereich Migrationsabwehr, also die sogenannte Schleusungskriminalität und Betäubungsmittelkriminalität. Aber mindestens an vierter Stelle kommt dann zumindest nach dem, wie ich das so ein bisschen beobachtet habe, der politische Bereich. Wir wollen uns heute zwei Phänomenen widmen, grob gesagt. Zwei Werkzeugen, die wahrscheinlich alle von euch benutzen, nämlich Mobiltelefone und Rechner. Da haben wir auch die beiden ersten Podien so aufgeteilt. Also im ersten Podium wird es, sage ich mal, schwerpunktmäßig dreht es sich um das Handy, um Funkzellen und wie das genutzt werden kann zum Aufspüren, zum Nachspüren beispielsweise der Handybesitzerinnen und Besitzer. Im zweiten Podium dreht es sich schwerpunktmäßig um Rechner und das Internet. Und im dritten Podium wollen wir dann zusammentragen, wie das dann, was fangen wir damit an, wie ist das zu bewerten aus bürgerrechtlicher Perspektive, aus aktivistischer Perspektive, aus anwaltlicher Perspektive, welche Kampagnen gibt es, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, was dem entgegenzusetzen. Was wir nicht machen wollen heute, unbedingt versuchen zu vermeiden, allzu technisch werden. Das werden wir einfach nicht schaffen, diese ganzen Phänomene euch auf eine Art und Weise zu erklären, dass ihr hier rausgeht und alles verstanden habt. Unserer Meinung nach müsst ihr das auch gar nicht. Es geht eigentlich eher darum, ungefähr zu erfassen, was ist möglich, wie es genau funktioniert, könnt ihr euch dann hinterher aneignen. Und die Bitte geht sowohl an die an das Podium, also an uns, dass wir uns kurz fassen. Ich werde darauf achten, dass die Referentinnen und Referenten nicht länger als 10 Minuten reden. Ihr könnt dann auch schon mal anfangen, mit den Füßen zu scharren, dann merken die das auch ein bisschen eher. Und umgekehrt auch an euch die Bitte, so Spezialfragen wie, welches Antivirusprogramm hilft denn jetzt gegen den Trojaner, die vielleicht eher zurückzustellen. Und es gibt in den Pausen dort an dem Tisch, ist der Rechner an, da kann man Auskunftsersuchen stellen. Das können wir euch an dem Tisch dann auch erklären, Auskunftsersuchen in Polizeidatenbanken. Und dieser Tisch wird betreut von Leuten vom Data Recollective, die euch dann auch so Spezialfragen beantworten können, wie welche Verschlüsselung ist eigentlich die beste oder wie funktioniert das eigentlich, kann ich eigentlich stille SMS auslesen aus meinem Handy. Und all solche Spezialfragen könnt ihr dann in den Pausen dort an dem Tisch stellen, während ihr euer Auskunftsersuchen ausdruckt. Genau, das war es eigentlich an Organisatorischem, oder? Habe ich was vergessen? Dann beginnen wir jetzt inhaltlich.
Ja, hallo, mein Name ist Katharina Nokun. Ich bin vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und ich werde zusammen mit Matthias das erste Podium moderieren. In diesem Podium geht es, wollen wir uns erstmal auf das Instrument Handy als Gegenstand polizeilicher Überwachung konzentrieren und werden uns dahingehend damit befassen, inwiefern können Handys als mobile Wanzen, als Mittel für Crowd Control genutzt werden. Wir haben drei Gäste zu diesem Thema, die jeweils einen unterschiedlichen Fokus haben. Und als ersten Gast möchte ich Per Stolle vorstellen. Er ist Rechtsanwalt und hat sich mit der Handyüberwachung in Dresden befasst, was ja auch ziemlich groß durch die Presse gegangen ist, auch außerhalb von linken Kreisen, wo ein sehr starker Missbrauch stattgefunden hat. Und da wollen wir uns einmal einen konkreten Fall angucken. Wie ist das abgelaufen, aber auch wie ist jetzt dieser Prozess danach noch zu verfolgen oder zu bewerten? Wie kann man das strafrechtlich beurteilen? Anschließend werden wir uns mit dem Aufspüren von Demonstrantinnen in Echtzeit im Iran auseinandersetzen. Im Rahmen des sogenannten arabischen Frühlings haben ja elektronische Medien, soziale Medien auch eine sehr große Rolle gespielt. Und Erich Möchel ist Internetreporter und kann uns etwas zu diesem Thema erzählen und uns erzählen, inwiefern repressive Regime auf derartige Überwachungsinstrumente zurückgreifen. Anschließend werden wir uns einmal einen Schritt zurückgehen und abseits dieses Fokus des Nationalstaates, wie agieren unterschiedliche Staaten in diesem Bereich, einmal anschauen, was sagt denn die EU dazu? Inwiefern spielt die EU eine Rolle innerhalb dieses digitalen Tsunamis durch Sicherheitsforschung, die gezielt betrieben wird? Und da haben wir einen Experten namens Erik Töpfer von Statewatch und auch der Zeitschrift Zilip. Und er wird uns anschließend dazu was erzählen. Ich würde sagen, wir beginnen zuerst einmal mit dem Thema Funkzellenauswertung zur Strafverfolgung in Dresden, weil das auch etwas ist, was den meisten Leuten noch sehr im Gedächtnis geblieben ist. Per? Entschuldigung. Es ist so früh am Morgen. Was kannst du uns dazu erzählen? Wie ist da gerade der Stand der Dinge und wo stehen wir?
Ja, erstmal herzlich willkommen, dass ihr euch so früh auf den Samstag aufgemacht habt bei diesem kalten Wetter und gleichzeitig den schönen Sonnenschein hier in diesem relativ dunklen Raum, sich mit Technik und Überwachung beschäftigen zu wollen. Ich versuche mal, das Ding noch ein bisschen einzustellen. Das hängt irgendwie so ein bisschen komisch. Die Einleitung hat es ja schon dargestellt. Es gab im Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen den Nazi-Aufmarsch am 19. Februar oder rund um den 19. Februar verschiedene sogenannte Funkzellenauswertungen in Dresden. Es gab verschiedene kleinere Funkzellenauswertungen und eine größere. Vielleicht nochmal kurz vorweg, was ist denn überhaupt so eine Funkzellenauswertung? Was wird denn da überhaupt abgefragt? Da muss man so die verschiedenen Möglichkeiten, Telekommunikation zu überwachen und die dort anfallenden Daten abzufragen, mal anzuschauen. Es gibt da einerseits diese klassische Telekommunikationsüberwachung, also man geht mit der Schnittstelle über den Anbieter, den TK-Provider, direkt in das Gespräch rein und hört in Echtzeit oder aufgezeichnet mit, was der Inhalt dieses Gespräches ist. Das ist die ganz normale sogenannte Telefonüberwachung. Darum geht es hier nicht. Also es geht nicht um die Inhalte, es geht nicht darum, was gesprochen worden ist, es geht nicht darum, was in dieser SMS übermittelt worden ist, sondern es geht um die sogenannten Verkehrsdaten. Die Verkehrsdaten sind die Daten, die im Rahmen eines Telekommunikationsvorgangs anfallen. Ich kann jetzt einmal... Ja, ist es weg? Ach so, ja, das Ding ist jetzt draußen. Also Verkehrsdaten, die betreffen halt Datum, Zeit, Dauer einer Telekommunikation, also wann hat wer mit wem wie lange telefoniert. Das sind so die wesentlichen Verkehrsdaten, die anfallen. Und es kann natürlich auch die sogenannten Standortdaten bei Mobilfunkhandys davon betroffen sein. Also in welcher Funkzelle war das Mobilfunkhandy eingeloggt zu dem Zeitpunkt, in dem es diese Verkehrsdaten abgefragt worden sind. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, solche Daten abzufragen. Die ganz normale also hier die Nummer 1 ist vor allen Dingen wichtig. Und nochmal zu den Verkehrsdaten, jetzt haben wir es. Also die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse, die personenbezogene Berechtigungskennung, das sind halt also die Rufnummern, die E-Mail-Nummern von Handys, die IP-Adressen von Computern und wenn es möglich ist und das Handy eingeschaltet ist, auch die Standortdaten, wenn in Echtzeit abgefragt wird. Da kommen wir auch schon zu der wesentlichen Unterscheidung. Es gibt die Möglichkeit, Verkehrsdaten in Echtzeit abzufragen. Das heißt, man sagt, von diesem Mobilfunkanschluss von der Person, da hätten wir gerne immer die Verkehrsdaten, dann wird ein richterlicher Beschluss geholt und dann wird für eine bestimmte Dauer dann regelmäßig diese Verkehrsdaten dann beim TK-Provider abgefragt in sogenannter Echtzeit. Diese Möglichkeit gibt es aber auch noch, weil ja diese Daten bei dem Telekommunikationsprovider gespeichert werden, auch retrograd, das heißt rückwirkend abzufragen. Normalerweise dürfen die TK-Provider diese Daten nur für eine bestimmte Zeit speichern, nämlich so lange, wie sie es zur Abrechnungszwecken brauchen. Aber wie jetzt eine Handreichung der Generalstaatsanwaltschaft in München offensichtlich gemacht hat, die liegt auch da hinten, deswegen muss ich sie jetzt nicht noch weiter erläutern, werden diese Daten relativ lange gespeichert, teilweise 3 bis 6 Monate lang. Das heißt, man kann auch rückwirkend die Daten abfragen und sagen, hier, wir haben jetzt einen Mobilfunkanschluss ermittelt, wir würden gerne wissen, mit wem er eigentlich in den letzten 3 Monaten telefoniert hat und dann diese Daten abfragen. Die Funkzellenabfrage, und das ist das, was in Dresden passiert ist, die Funkzellenabfrage, die geht noch ein bisschen weiter. Da geht es nämlich zwar auch um die Erhebung von Verkehrsdaten, in der Regel auch retrograd, das heißt rückwirkend. Es wird sozusagen nachträglich angeordnet, wir wollen von allen Handys, die in einer bestimmten Funkzelle in einem bestimmten Gebiet eingeloggt worden sind, diese Daten, die ich hier hinten rangeworfen habe, abgefragt bekommen. In Dresden ist das passiert, circa, ich glaube, 4 oder 5 Tage nach diesen Großdemonstrationen, wurde für einen ziemlich großen Bereich in Dresden, ich versuche das mal, ich weiß nicht, wer sich so lokal da so ein bisschen auskennt, für einen ziemlich großen Bereich in der Dresdner Südvorstadt, das ist nicht so die tollste Karte, wir haben kein Internet, die haben wir mal rausgezogen, dieses Gebiet, was hier Wilsdruffer Vorstadt, Seevorstadt West, Plauen, Südvorstadt West, Südvorstadt Ost, ungefähr so ein Gebiet, was so groß ist wie Kreuzberg 36 mindestens, was abgegrenzt worden ist in dem Beschluss, dass von dort die Funkzellen die dieses Gebiet abdecken, von sämtlichen Handys, die dort eingeloggt worden sind, die dort in der Zeit in Betrieb gewesen sind, dort die Verkehrsdaten für eine Zeit von 9 bis 18 Uhr, also für den gesamten Tag, tagsüber abzufragen. In diesem Gebiet haben halt diese Demonstrationen stattgefunden. Es waren ca. 3000 Nazis dort und ca. 20.000 Gegendemonstranten neben einer Vielzahl von Polizeibeamten und natürlich den üblichen Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich da auch aufgehalten haben. So eine Funkzellenabfrage in dieser Größe, normalerweise wird das ja gemacht, so eine Funkzellenabfrage, weil man hat eine bestimmte Straftat, vielleicht auch mehrere, die nach dem gleichen Muster verfolgen. Man versucht herauszufinden, waren vielleicht diese Täter oder sind es vielleicht die gleichen Täter, die an verschiedenen Tatorten unterwegs gewesen sind, und versucht da Verbindungen herzustellen, Identifikation herbeizuführen. In der Regel macht man so eine Funkzellenabfrage an relativ genau bestimmten Orten zu einer Zeit, wo eigentlich relativ wenige Mobilfunkhandys eingeschaltet sind, um überhaupt irgendwie einen Erkenntnisgewinn daraus zu erzielen. Weil natürlich klar ist, wenn 100.000 Handys zu einer bestimmten Zeit da eingeloggt sind, ist natürlich der Erkenntnisgewinn, wenn davon 500 Handys sowohl in den einen Gebiet als auch in den anderen Gebiet eingeloggt worden sind, relativ wenig herausziehen. Hier wurde das einfach, man kann das sagen, als so eine vorweggenommene Vorratsdatenspeicherung durchgeführt. Man hat einfach diese Daten auf Vorrat sich geholt, um dann danach eigentlich erst Ermittlungen durchzuführen. Das Problem bei, um nochmal zu dem Ziel von diesen Verkehrsdatenabfragen und der Funkzellenabfrage nochmal genauer einzugehen. Diese Verkehrsdaten, damit besteht ja die Möglichkeit, dass man, wenn man sie in Echtzeit abfragt, also auch die Standortdaten hat, man kann Bewegungs- und Sozialprofile erstellen. Das heißt, man kann halt gucken, mit wem kommuniziert die Person, wie lange kommuniziert die, wie oft kommuniziert diese Person, an welchen Orten befindet sich, wenn man auch die Standortdaten abfragt, in welche Funkzellen loggt sie sich ein, um dann zu erkennen, über welche an welchen Orten hält sie sich auf, und darüber halt relativ umfangreich über das Kommunikations- und Sozialverhalten einer Person herauszufinden. Bei der Funkzellenabfrage oder diese Verkehrsdatenabfrage in der Regel bezieht sich ja immer auf eine bestimmte Person, auf einen bestimmten Anschluss. Die Funkzellenabfrage betrifft aber alle Handys, die dort in den diesem Gebiet eingeloggt sind. Das heißt, es hat eine enorm große Streubreite und ist deswegen auch rechtlich und verfassungsrechtlich enorm problematisch, weil halt eine Vielzahl von unbeteiligten Personen betroffen ist. In Dresden waren es insgesamt 1 Million Verkehrsdatensätze, die dort erhoben worden sind, und es wurden ca. 50.000 Bestandsdaten abgefragt. Bestandsdaten sind diejenigen Daten, die halt eine Identifikation des Mobilfunkanschlusses möglich machen, also Name, Anschrift, Kontoverbindung von derjenigen Person, auf die der Mobilfunkanschluss läuft. Das heißt, von insgesamt 50.000 Leuten wurden halt auch die Bestandsdaten abgefragt. Die sind sozusagen verdächtig geworden in Dresden im Rahmen dieser Funkzellenabfrage. Diese Funkzellenabfrage ist deswegen, das hatte ich eben schon gesagt, problematisch, weil es halt so viele Unbeteiligte betrifft und die dann auch in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraten. Bei Dresden kommt noch dazu, dadurch, dass diese Funkzellenabfrage so ein großes Gebiet betroffen hat, wo eine Vielzahl von Aktivitäten stattgefunden haben, wo Demonstrationen stattgefunden haben und es über einen relativ großen Zeitraum abgefragt worden ist, kann man natürlich diese beiden Zwecke der Verkehrsdatenabfrage, nämlich einerseits so ein Bewegungs- und Sozialprofil zu erstellen und diese hohe Streubreite, es sind ganz viele Unbeteiligte betroffen, wird dadurch kombiniert und gewinnt damit eine besondere Schwere in Form eines Eingriffs, weil man natürlich durch so eine retrograde Funkzellenabfrage ermitteln kann, wo liefen eigentlich so Kommunikationsströme an diesem Tag. Das ist ja nicht so normalerweise, zum Beispiel bei den Funkzellenabfragen hier, in, soweit bekannt, in Berlin bei den Autobrandstiftungen betraf. Die eine wurde bekannt, es ging um 3.45 Uhr bis 5 Uhr morgens früh in einem ganz bestimmten Gebiet. Das ist jetzt, außer es ist Samstagabend und viele Kneipen und Clubs sind davon betroffen, nicht so die Zeit, wo wahnsinnig viel kommuniziert wird. Das heißt, so viel Traffic kann man da nicht feststellen, so viel Verbindung nicht unbedingt draus ziehen. Dort war es aber natürlich so, dass dort viele Aktivitäten stattgefunden haben, dass über 10 Stunden gelaufen ist, diese Funkzellenabfrage, da natürlich auch Koordinierung stattgefunden haben, aber man natürlich herausfinden kann, über wen liefen denn eine Vielzahl von Kommunikation? Wer hatte da vielleicht eine verantwortliche Position? Über wen liefen vielleicht so zum Beispiel über bestimmte Kanäle Informationen, die dann weiter verteilt worden sind? Welche Erkenntnisse kann man daraus ziehen, wie halt so Gegenaktivitäten, gegen Nazi-Proteste organisiert werden? Wer hat dort eine zentrale Rolle? Und diese Leute rücken dann natürlich auch in den Fokus der Ermittlungsbehörden. Das heißt, durch diese Funkzellenabfrage ist die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Lage, ein sozusagen nicht nur eine Crowd Control, sondern auch Strukturen innerhalb sozialer Bewegung zu erkennen, vor allen Dingen, wie sie dann auch tatsächlich in Aktion agieren und damit dann Rückschlüsse darauf ziehen, wie man am besten Repressionsmaßnahmen auch in Zukunft dann im Rahmen solcher Aktivitäten dann vornimmt. Ich werde jetzt mal kurz aufhören. Ich würde noch gerne was zu diesen Analysesystemen erzählen, aber ich glaube, meine 10 Minuten sind schon um und ich würde jetzt auch nicht den anderen
ja. Ihre Zeit wegnehmen. Ja, vielen Dank. Also ich meine, damit hast du ja quasi schon das perfekte Stichwort zum nächsten Thema gegeben. Was wäre, quasi, wie wird Crowdcontrolling eingesetzt in anderen Ländern? Wenn wir uns halt angucken, selbes Mittel, also quasi, Handy etc. pp., anderer Staat. Wie sieht das Ganze im Iran aus? Hallo Erich.
Hallo, ich musste da etwas nahe rücken, weil ich etwas herzuzeigen habe. Liebe Leute, Iran ist überall, auch hier. Ich zeige Ihnen jetzt die Geräte, die im Iran im Einsatz sind. Sie sind massenhaft auch in Deutschland vorhanden. Darf ich die haben? Wie kriege ich das weg? Das ist Windows. ich muss auf den Stick zugreifen. So, da ist das. Genau. So, ich mach schon. Ab jetzt kann ich weiter. So, jetzt zeige ich Ihnen, ich zeige Ihnen mal ganz so kurz in einem ganz schnellen Durchlauf von 1999 bis heute, wie sich das entwickelt hat und was die Dinger können. Das ist das erste Monitoring Center, haben wir vorgestellt 1999 beim Chaos Computer Club. Na, das muss etwas größer. Da? Achso, da, ja, mache ich schon. So. Kannst du das machen, bitte?
Größer oder kleiner?
Größer, einfach nur, dass man das ganze Blatt sieht und dass ich es durchblättern kann. Kleiner. Ja, ich sehe schon. So, jetzt brauche ich es nur durchblättern. Also, das ist so eins von den frühen Monitoring-Centern. Wir haben da, kann man das scrollen auch? Ah, das geht ja alles. Und größer geht's nicht, ne? So fast nicht zu lesen. Naja. Sieht man es. Da, 10.000 Verbindungen gehen gleich. Das alles ist sehr flexibel konfigurierbar und aufrüstbar. Das heißt, das war eine der ersten Maschinen, die sie entwickelt haben. 1995 1995 gab es einen EU-Beschluss, der war, wurde niemandem bekannt gegeben, der wurde im Rat gefällt, und zwar, dass die digitalen Telefonienetze, also GSM, aufgebohrt werden müssen für Lawful Interception. Also das, und das ist das Equipment, was hinten dran kommt. Ich zeige Ihnen gleich eine viel schönere neue Version. 1995 wurde das beschlossen. Das EU-Parlament hat wie immer alles rechtzeitig erfahren, nämlich mit 1,5 Jahren Verspätung. Da erfuhren sie dann, dass dieser Beschluss als A-Item, das ist so eine ausgemachte Sache, im Fischereiausschuss verabschiedet wurde. Seitdem gibt's die Fischereiausschusswitze. ACTA ist bitte auch im Fischereiausschuss verabschiedet worden, neulich. Also können Sie sich...
Vorratsdatenspeicherung übrigens auch.
Vorratsdatenspeicherung genauso, das ist Ihr Lieblingsausschuss. Es hat ja auch was mit Fischen zu tun. Naja, und seit den Siemens und Co. Ericsson natürlich auch, haben in der Zeit natürlich jede Menge Netzwerke auch in Länder wie Asien, Afrika, überall hingeliefert, Kasachstan, wo sie wollen. Und das Erste, was die dort gesagt haben, wie kann ich das überwachen? Das heißt, es war damals ein Verkaufsargument, mein Netzwerk ist besonders gut überwachbar. Und das ist das Erste, was dort gefragt wird. Mir hat so ein gestandener Siemens-Manager so um 2000 rum gesagt, habe ich ihm gesagt, hören Sie, wie können Sie so etwas bauen, das ist doch von vorn bis hinten verfassungswidrig. Und dann hat er gesagt, geh bitte, das ist doch für die arabische Welt. Also da wissen Sie schon, was das für eine Geisteshaltung ist. Diese Typen sind Viecher, ganz einfach. Das sind Typen, die sich überhaupt nichts pfeifen. Ich habe dann einmal einen von den Siemens-Typen gefragt, sagen Sie, wenn Sie denen schon dieses ganze Überwachungszeugs verkaufen, liefert Siemens Med bitte dann auch gleich die Elektroschocker zum Foltern mit? Naja, das haben Sie alles nicht sehr gern gehört. Und wie gesagt, ich war da ein einsamer Rufer in der Wüste, hat eigentlich kaum jemanden interessiert jahrelang. Und plötzlich ist das so hochgegangen mit den arabischen Revolutionen. Und jetzt kommt man drauf, dass diese ganzen sauberen Firmen, die immer für Lawful Interception da waren und für Recht und für Ordnung, Helfershelfer von brutalen Diktatoren sind, die meiner Meinung nach vor Gericht gehören. Das ist Beihilfe zur Folter. Wissen Sie, was die drauf sagen? Die sagen drauf, die haben ja auch Kriminelle im Iran. Und in Syrien gibt es so viele Terroristen. Die müssen die ja irgendwie fangen in den Telefonienetzen. Also liefern wir ihnen das. Was mit dem Equipment gemacht wird, sehen Sie. Ich möchte nur noch ganz kurz auf den Iran rekurrieren, nur so, dass Sie es sehen. Und dann zeige ich Ihnen noch ein zweites. Kannst du mir das Monitor, kannst du mir das Intelligence-Plattform aufmachen?
Das
steht drauf, das heißt Intelligence-Plattform.
Vielleicht noch Lawful Interception würde man vielleicht übersetzen mit so behördlichem Abhören?
Ja, man versteht darunter Abhören auf Beschluss eines ordentlichen Gerichts. Das wird aber allerdings auch immer seltener, weil ja die Tendenz dazu da ist, diese ganzen rechtsstaatlichen Sachen plötzlich auszulagern. Gericht, Richter braucht man kaum mehr, wie man in Österreich sagt. Mehr werden kann Richter brauchen. Das ist natürlich die Drohung mit Lynchjustiz. In Österreich haben sie alles ausgelagert in einen Rechtsschutzbeauftragten. Der kontrolliert das alles, dass das in Ordnung geht. Der Rechtsschutzbeauftragte ist ein alter Herr, der von Technik keine Ahnung hat. Und er sitzt im Innenministerium und ist der Frau Innenminister weisungsgebunden. Also da sehen Sie schon, wie die Standards sind. Sie sind unter jedem Hund einer westlichen Demokratie absolut nicht würdig.
Nein, ich brauche das. Ich brauche eine andere Partei. Da, wo die
Intelligence... Wart. Da, das. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie das Ding 10 Jahre später ausschaut. Da haben wir's, da haben wir ein bisschen eine etwas bessere Intelligence-Plattform. Wir gehen's mal durch, lass mich nur, ich mach schon. Da geht's jetzt, da kann ich einfach durchgehen. Was kann das? Na, Sie sehen eh. Es geht gegen militante Gruppen. Das haben sie an den Iran geliefert.
Das ist so eine offizielle Verkaufspräsentation.
Das ist eine Verkaufspräsentation von Siemens. Sie müssen sich das vorstellen, das ganze Zeugs besteht aus einzelnen Modulen. Ein Modul macht die Mobilfunknetze. Du kannst aber dazu natürlich ein Datenbank-Setup machen, wo du auch andere Datensätze reinspielst. Und die haben sie es ja. E-Mail, Fax, SMS, Telefonanrufe, Banktransferdaten, Flight-Booking-Details, Credit-Card-Records. Und das wird noch lustiger. Da kommen dann die Threats and Challenges. Naja, das Mueller-Regime muss sich natürlich absichern. Und da haben sie die Intelligence-Tools, was das Ding kann. Und da gibt es jetzt gleich eine schöne Grafik. Das ist das gesamte Setup. So ähnlich schaut ein ein Setup für ganz große Datenanalysen generell aus. Also das ist nichts. Okay? Okay. Ja, das geht nicht, weil das ist ziemlich limitiert hier. So, jetzt schauen wir mal. Sehen Sie bitte. Das sind die Daten, die das Monitoring Center zuliefert in diesem gesamten Analyseapparat.
Okay.
Danke dir. Wie hast du? Jetzt ist es an. Example Task. Search for suspicious patterns in 21 million records. Das heißt, das Ding sucht nach Mustern in 21 Millionen verschiedenen Einzeldatensätzen und schafft es in einer Stunde, die Dinger vollständig zu analysieren und sogar Grafiken davon zu erstellen. Und da werden dann die ausgesondert, die verdächtig vorkommen. Also das ist jetzt die Regel, dass die einfachen Monitoring-Centers mit anderen Daten zusammengeführt werden. Und da kann man natürlich dann weitaus mehr Erkenntnisse rausziehen, als man es kann, wenn man nur die einzelnen Datensätze hat. Da kann man dann verknüpfen. Wenn dann, Sie glauben nicht, was Ihnen die Verkehrsdatensätze, und damit bin ich schon am Ende, verraten. Wenn ich die Verkehrsdatensätze von jemandem habe, der viel telefoniert, ziehe ich ihn nackt aus, würde ich jedes Gespräch mithören, das er geführt hat in dieser Zeit, wüsste ich nur einen Bruchteil der Dinge. Verstehen Sie, was ich meine? Abhören ist vom Früher. Abgehört wird erst dann, wenn Sie dir schon ganz knapp dran sind und dich schnappen wollen. Dann drehen Sie auf. Ansonsten wollen Sie nur wissen, wo du bist, mit wem du wann in Kontakt bist und irgendwann dann, wenn es echt einen konkreten Strafverdacht gibt oder sonst was, erst dann wird aufgedreht und erst dann wird abgehört. Warum? Nehmen die so viel Rücksicht auf unsere Privatsphäre? Nein, eine Person 24 Stunden telefonisch zu überwachen, benötigt 4 Beamte. Hier brauchen Sie einen Beamten für alle Personen, der drückt auf ein paar Knöpfchen. Verstehen Sie, was ich meine? Das sind Dimensionen dazwischen. Naja, das ist in etwa der Stand der Dinge im Iran und hier. Technisch ist kaum ein Unterschied. Klar, ist das zugänglich. Ich hab das aus meiner eigenen Sammlung rausgezogen, aber seit ein paar Wochen ist das ja alles im Netz, so circa ein Drittel von den WikiLeaks-Dokumenten ist von mir. Ungefähr, beziehungsweise hatten wir sie doppelt, weil alle, die daran beteiligt waren, sind ja ständig dabei, einander Dokumente zu geben, von anderen Dokumenten zu bekommen. Also wir machen das alles schön egalitär, dass alle gut informiert sind immer, was da gerade angesagt ist. Das heißt, die letzte große WikiLeaks-Aktion, da finden Sie alles. Bis auf die älteren Dokumente, aber da finden Sie alles, was da jetzt auf dem Markt ist und vor allem, was Sie darunter nach Middle East and Africa verkaufen. Jetzt im Februar ist die nächste Überwachungsmesse in Dubai. Da wird der Sultan von Bahrain sich wieder schöne neue Überwachungsgeräte kaufen können. Und das ist das. Diese Typen bilden da unten, während die Volksaufstände laufen für Demokratie, bilden diese deutschen Techniker die Folterknechte aus. Dort, die halten Seminare für sie. Und das ist am 14. jetzt im Februar wieder soweit. Nur zu Ihrer Information.
Ja, vielen Dank. Also wir haben ja jetzt eben verschiedene Formen quasi von Überwachung gesehen. Wir haben einerseits die Abfrage von Verkehrsdaten, die zurückliegen, also in der Vergangenheit liegen, in Dresden gehabt. Wir haben andererseits jetzt gehört, dass es aber auch in Echtzeit möglich ist und auch gemacht wird. Und da wollen wir noch einmal schauen, wie ist da die Entwicklung vielleicht auch auf der EU-Ebene, beziehungsweise wie sieht da die Zukunft aus? Und diese Frage möchte ich gern stellen an Erik Töpfer, der jetzt etwas zur EU-Sicherheitsforschung sagen wird.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ich werde, glaube ich, nicht in die Zukunft großartig blicken, sondern will einfach mal versuchen, sozusagen die Einzelbeispiele, die jetzt Peer und Erich hier vorgestellt haben, ein bisschen in allgemeine Entwicklung europäischer Polizei- und Technologiepolitik einzuordnen. Wir haben es ja im Titel der Tagung, den digitalen Tsunami. Ich will da nochmal ein Zitat bringen, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Es ist dieser legendäre Bericht der sogenannten Zukunftsgruppe, die im Sommer 2008 das Stockholm-Programm vorbereitet hat, das sozusagen der Fünfjahresplan für die innere Sicherheit der EU zwischen 2009 und 2014 ist. Und diese Zukunftsgruppe schrieb also da im Sommer 2008, Information ist der Schlüssel zum Schutz der Bürger in einer zunehmend vernetzten Welt, in der Sicherheitsbehörden Zugang zu schier grenzenlosen Mengen an potenziell nützlichen Informationen haben werden. Das ist eben dieser digitale Tsunami. Dies ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance. Also es ist eine Herausforderung, weil man natürlich Angst hat vor dem Information Overkill, aber es ist natürlich aus Sicht der schreibenden Ministerialbeamten eben auch eine große Chance, weil natürlich eine Menge mit den Daten gemacht werden kann. Sicherheitsbehörden müssen ihre Arbeitsweise ändern, wenn sie diese Datenflut bewältigen und Erkenntnisse daraus gewinnen wollen, die sichere, offene und belastbare Gemeinschaften hervorbringen. Schlüssel zu Erfolg und Effektivität ist der Einsatz von Technologie, um die Vielzahl von Akteuren miteinander zu verbinden und sicherzustellen, dass die richtigen Informationen in einer verwertbaren Form an die richtige Person gelangen. Die Mitgliedstaaten sollten vorzugsweise in innovative Technologien investieren, die eine automatisierte Datenanalyse ermöglichen und die Zusammenarbeit in Echtzeit verbessern. Es sollte zu Forschung in diesen Bereichen angeregt werden, wobei sichergestellt werden sollte, dass Ideen aus der Forschung schnell in die Praxis umgesetzt werden. Also das ist mehr oder weniger Leitlinie für Sicherheits- und Technologiepolitik der EU im Bereich Inneres für die nächsten 5 Jahre. Damals hat noch ein französischer Beitrag zu diesem Bericht der Zukunftsgruppe eben die Notwendigkeit betont, dass eine europäische Harmonisierung der Regulation und Standardisierung von Sicherheitstechnologien stattfindet. Und exemplarische Beispiele waren Videoüberwachung, Drohnen und die Überwachung von Internettelefonie. Das Stockholm-Programm selbst, also dieser Fünfjahresplan, der dann im November 2009 verabschiedet wurde, spricht schließlich nur recht allgemein von einer Mobilisierung der erforderlichen Instrumente zur Realisierung einer EU-Strategie für die innere Sicherheit, wie sie dann im März 2010 vom Europäischen Rat verabschiedet wurde. Dabei ging es im Stockholm-Programm eigentlich dann eher um den verbesserten Austausch der nationalen Polizeibehörden untereinander, also die Vernetzung der nationalen Polizeidatenbanken. Es hat dann allerdings zu diesem Zeitpunkt bereits das Europäische Sicherheitsprogramm gestartet. Das begann im Frühjahr 2007. Das ist das Sicherheitsforschungsprogramm, European Security Research Program, was das Ziel letztlich hat, Förderung von Hochtechnologie für den europäischen Heimatschutz. Und das sagen sie auch. Also da ist auch explizit von Homeland Security die Rede. Praktisch, man benutzt diese amerikanische Terminologie eben auch im europäischen Kontext. Und es geht eben auch um die Entwicklung einer paneuropäischen Sicherheitsindustrie, um eine technologische Unabhängigkeit zu sichern, weil man immer die Sorge hat, sozusagen in dem Technologiebereich abhängig zu werden von den USA und Israel und gleichzeitig natürlich in diesem ganzen Gedanken von globalem Wettbewerb, Standortwettbewerb eben auch eine Weltmarktführerschaft zu erreichen in diesem Bereich. Im Bereich dieses Sicherheitsforschungsprogramms fließen also zwischen 2007, als es losging, bis 2013 sind 1,4 Milliarden Euro zur Förderung eben von Forschung eingestellt. Und inzwischen gibt es da so mehr als 200 Projekte. Das sind unter anderem große Demonstrationsprojekte für so Systems of Systems, hauptsächlich zur Migrationsabwehr und Sicherung der EU-Außengrenzen, sowie dem Schutz sogenannter kritischer Infrastrukturen, aber eben auch diverse kleinere Projekte, also diese Großprojekte, das sind wirklich Projekte bis zu, mit einem Budget von bis zu 44 Millionen Euro, dann aber auch kleinere Projekte, die so 2 bis 5 Millionen Euro Budgets haben, wo es, sag ich mal, um Einzelaspekte und Technologien geht. Im Großen und Ganzen dann eben Forschung zu Sensoren aller Art, Sensornetzwerken für Echtzeitüberwachung, und das sind dann also chemische Sensoren, also die quasi riechen, die Luft analysieren und dann Drogenlabore aufspüren sollen, Sprengstoffdetektion machen, Terahertz-Technologie, also die berühmten Buddy- oder Nacktscanner, Drohnen, Kameras, chemische Biosensoren, also wo, sag ich mal, Viren oder ähnliche Geschichten aufgespürt werden. Eine Beschleunigung von DNA-Analyse ist ein Einzelprojekt, wo es darum geht, DNA-Analyse innerhalb von zwei, drei Stunden vornehmen zu können. Und eine Fülle von Forschung zu interoperablen Systemen und zur intelligenten Analyse dieser gesamten Datenströme, die über diese Sensornetzwerke erhoben werden. Mal exemplarisch ein paar Projekte. Also INDECT, glaube ich, ist bekannt. Die Piraten, die hier vielleicht sitzen, werden es kennen. Da geht es um die Entwicklung eines intelligenten Informationssystems, was die Überwachung, die Suche und die Detektion unterstützen will in städtischen Umgebungen, wie es so schön heißt. Ein 15 Millionen Euro Projekt. Will da gar nicht jetzt im Detail drauf eingehen. Anderes Beispiel, IMSK, Integrated Mobile Security Kit, ist auch ein 23 Millionen Euro Projekt. Da geht es also um ein mobiles System, was zum Schutz von Großveranstaltungen eben relativ flexibel eingesetzt und aufgestellt werden kann. Und als Beispiele werden genannt, also sportliche Großereignisse, Fußballspiele, Olympische Spiele. Oder eben auch politische Gipfel, beispielsweise G8-Gipfel, Royal Weddings ist auch in irgendeiner Präsentation noch zu lesen. Und dann heißt es zum Beispiel da in der Projektbeschreibung, es geht um das Tracking of Goods, Vehicles and Individuals. Das soll die sogenannte Situational Awareness, also die das Lagebild sozusagen verbessern. Auch hier geht es um den Einsatz von Terahertz-Technologie. Dann sind Blimps, also praktisch Luftschiffe, die irgendwie am Himmel schweben, Drohnen, intelligente Videoüberwachung, die dann, sag ich mal, relativ flexibel aufgestellt werden kann, ist praktisch da all das, was in diesem Projekt mitgedacht wird. Hemolia, ein anderes Beispiel, da geht es dazu, das knüpft ein bisschen an das, was Erich erzählt hat, da geht es um eine hybride, wie sie es nennen, also ein hybrides Instrument zur Aufspürung von Geldwäschetransaktionen, wo es, wie sie selber schreiben, In addition to the traditional financial data, it makes an extensive use of modern society's huge telecom data sources. Und das wird eben als ein Durchbruch bezeichnet, dass man also eben Bank- und Finanztransaktionsdaten mit eben der Analyse von Telekommunikationsdaten koppelt, um dann automatisierte Alarme zu schlagen bei Verdacht auf Geldwäschetransaktionen. Und mein vorletztes Beispiel, Caper. Auch wieder eine große Plattform, wo es auch um, sag ich mal, die Analyse von Open Source Intelligence, also größtenteils Auswertung von Social Media, Internetdaten, aber auch gekoppelt mit eben Closed Intelligence, also Polizeidatenbanken, zur Aufspürung von sogenannter organisierter Kriminalität. Wie schnell natürlich auch soziale Bewegungen sozusagen in diesen OK-Bereich reinrutschen können, denke ich, zeigt ja die Konstruktion einer kriminellen Vereinigung in Dresden, die ja Grundlage für die Ermittlungen war. Und ein letztes Beispiel, wie gesagt, ausgewählte Beispiele, könnte das hier wahrscheinlich noch eine gute halbe Stunde fortsetzen. Emergency Support System, wo es letztlich auch darum geht, abnormale Ereignisse irgendwie zu registrieren. Und auch hier geht es um Drohnen, Auswertung von Datenströmen aller Art, also Location Tracking, Radio Activity, Biochemical, Telecom Derived Data und so weiter und so fort. Letztlich alles praktisch Beispiele, die anknüpfen, aufbauen auf die, sag ich mal, schon existierenden Geschichten, die Erich da geschildert hat. Flankiert wird dieses europäische Programm durch nationale Programme in mindestens 6 Mitgliedstaaten. Allein in Deutschland wird bis 2014 werden 345 Millionen Euro in die Sicherheitsforschung gepumpt. Eins meiner Lieblingsprojekte ist ELOV, weil es ist immer davon die Rede, dass es geht um zivile Sicherheit. Und viel ist von Bevölkerungsschutz die Rede. ILOF ist ein Beispiel, eines der größten Projekte in der deutschen Sicherheitsforschung, 8 Millionen Euro Projekt. Da geht es um die, so zumindest die Projektbeschreibung, die Lokalisierung von Verschütteten in Katastrophenfällen. Einsatz, also was da entwickelt wird, sind Bodenradare, schlangenähnliche Suchroboter, die sich dann sozusagen in den Schutt bohren, und Präzisionslokalisierung von Mobiltelefonen, die eben die Verschütteten noch bei sich haben. Interessanterweise ist als assoziierter Partner mit an Bord das Bundeskriminalamt, das Referat Einsatz und Sicher- und Schutztechnologien, wo man sich wundert, was das BKA im Bereich Katastrophenschutz macht. Und auf der Website findet sich eben auch der Hinweis, dass das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Rode und Schwarz läuft, machen Signal Intelligence fürs Militär, aber sind eben auch ein Hersteller von IMSI-Catchern. Nun mag man sich bei vielen dieser Projekte ist noch nicht ganz abzusehen, denke ich, was die wirklich im Endeffekt für Ergebnisse zeitigen. Und es gibt bei einigen Geschichten erhebliche Zweifel, glaube ich, an der Machbarkeit, sag ich mal, dieser technokratischen Ingenieursvision. Gab jetzt ein Impact Assessment zu dem Sicherheitsforschungsprogramm der EU, weil das soll fortgesetzt werden mit einem aufgestockten Budget bis 2020. Und da kam irgendwie raus, dass pro Projekt weniger als ein Patent generiert wird. Also man kann sich auch fragen, ob das Ganze nicht eine riesige Geldverschwendung ist. Allerdings ist man sich natürlich über die Probleme auch im Klaren und plant jetzt, es ist sozusagen parallel zu dieser Sicherheitsforschung, laufen gerade Verhandlungen, dass sozusagen ein großer Fonds für den Bereich innere Sicherheit auf den Weg gebracht wird, wo extra Gelder eingesteckt werden sollen, um diese, sag ich mal, Forschungsergebnisse serienreif zu machen und in den polizeilichen und behördlichen Alltag zu überführen. Also man hat sozusagen die Schwierigkeiten erkannt, dass letztlich da ja erstmal nur Grundlagenforschung ist vielleicht das falsche Wort, aber dass da letztlich erstmal nur Ideen, Patente generiert werden, die noch nicht in den polizeilichen Einsatz überführt werden. Ein wesentlicher Effekt allerdings dieses ganzen Unterfangens auf EU und eben auch nationaler Ebene ist meines Erachtens die Formierung eines sicherheitsindustriell-akademischen Komplexes, wie es ihn zuvor noch nicht gab. Also dass natürlich in dem Bereich geforscht wird, ist ja so neu nicht. Aber ich denke, dass man praktisch das, was man jetzt da beobachtet kann, ist eben wirklich, dass da sich eine sehr mächtige praktisch Lobby-Interessen, ein sehr mächtiger Interessensverbund herausbildet. Weil wenn man sich anguckt, wer in diesen Bereichen da zusammengeht, da hat man es also, sieht man, das ist ein Stelldichein von anwendungsorientierter Ingenieurswissenschaft, Sicherheits- bzw. Rüstungsindustrie und eben Polizei, Grenzschutzbehörden, Behörden, die im Bevölkerungsschutz unterwegs sind. Mit an Bord und mit erheblichem Einfluss auf die Genese, Ausgestaltung und eben Zukunftsplanung dieser ganzen Forschungsprojekte europäische Rüstungsunternehmen, EADS, Thales, Finnmechanica etc., Wehrforschungsinstitute in Deutschland, insbesondere die Wehrtechnischen Forschungsinstitute der Fraunhofer-Gesellschaft, aber eben auch die Europäische Verteidigungsagentur, Vertreter nationaler Verteidigungsministerien. Hintergrund dieser starken Involvierung, sage ich mal, des militärisch-industriellen Komplexes in diese ganze Geschichte ist, dass ja angesichts in Zeiten knapper Kassen immer mehr von Synergie und Dual Use die Rede ist. Also man ist der Meinung, dass sozusagen die, ich denke, so klar hat es die Trennung nie gegeben, aber dass, also zumindest die rhetorische Trennung, die da vollzogen wird, dass man sagt, also das ist Forschung für den zivilen Bereich, dass man eigentlich in Zeiten zivil-militärisch vernetzter Sicherheit ganz klar praktisch das Wissen, was eben im Bereich ziviler Forschung generiert wird, sich auch für militärische Anwendungen nutzbar gemacht werden soll und umgekehrt. Sodass es inzwischen auch ganz klar, und das wird auch offiziell gemacht, die Europäische Kommission sich abspricht mit der Europäischen Verteidigungsagentur, man müsste sie eigentlich nennen Europäische Rüstungsagentur, denn das ist es, worum es geht, sich beispielsweise im Bereich Detektionstechnologien, Forschung für Drohnen ganz klar abspricht, um eben, wie Sie so schön sagen, da Synergien zu erzielen und Doppelfinanzierung zu vermeiden. Man hat es also, wenn man sich das anguckt, was da produziert und generiert und erfunden wird, mit einem erheblichen Transfer von Militärtechnologie in den zivilen Bereich zu tun. Ein klassisches Beispiel, denke ich, sind diese C3I-Zentren, also Sachen, die in der Revolution of Military Affairs für vernetzte Kriegsführung entwickelt wurde, die zunehmend sozusagen transferiert werden, eigentlich in den Bereich von Polizeiarbeit. In London arbeitet die Polizei unabhängig von der Sicherheitsforschung schon lange, also die Metropolitan Police redet schon seit, sag ich mal, Mitte, Ende der 90er Jahre davon, dass sie C3I-Zentren als eben ein polizeiliches Lagezentrum hat, mit Zugriff auf 60.000 Videoüberwachungskameras und. Das heißt, eine erhebliche Gefahr ist, denke ich, die Militarisierung von Polizeiarbeit und die Militarisierung der staatlichen Bearbeitung sozialer Konflikte. Und ein anderer Effekt ist, denke ich, dass dieser sicherheitsindustrielle Komplex einen wachsenden politischen Einfluss gewinnt. Und ich denke, ein jüngstes Beispiel davon, und dann bin ich auch fertig, ist die erfolgreiche Torpedierung durch Rainer Brüderle, als er noch Wirtschaftsminister war, der Versuche des Europäischen Parlaments, diesen Bereich von Exportkontrolle von Telekommunikationsüberwachungstechnologien, da die Exportkontrollen zu verschärfen. Und das hat Brüderle relativ erfolgreich torpediert, indem er irgendwie Briefe an die einzelnen EP-Abgeordneten geschickt hat. Hintergrund ist, dass das Wirtschaftsministerium inzwischen eine Strategie fährt, wo es letztlich um Exportförderung für, wie sie das halt auch nennen, zivile Sicherheitstechnologien geht. Das Ganze läuft unter dem absurden Label Security Made in Germany, wo dann eben Unternehmensdelegationen nach Algerien oder sonst was fahren. Knüpft letztlich auch an das, was Erich erzählte über Siemens und verwandte Unternehmen in den Golfstaaten. Gut.
Vielen Dank, Erik.
Ja, Pierre, du wolltest noch was ergänzen zum Landeskriminalamt?
Genau, im Anschluss an das, was ich erzählt hatte, aber vor allen Dingen das, was Erich erzählt hatte bezüglich, jetzt ist es weg, von Siemens. Das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie in arabischen Ländern angewendet wird, sozusagen als Exportschlager, sondern das ist ähnliche Analyse und Informationsaufbereitungstools auch von der deutschen Polizei verwandt wird. Ich weiß gar nicht mal, nee, Quatsch. Vielleicht findest du es. Also es gibt nämlich, die Landeskriminalämter arbeiten seit 2001, angefangen, wem verwundert es, war es LKA Bayern, nämlich auch mit so einem Ermittlungs- und Analysesystem entwickelt wurde das von der Firma Rola. Security Solutions nennt sich RS Case, heißt aber auch teilweise Easy, ist unterschiedlich, also hat unterschiedliche Namen. Das Besondere daran ist, es ist eine Oberhausener Firma, die hat das entwickelt, schon in den 90er Jahren. Seit 2001 wird es, wie gesagt, vom LKA Bayern benutzt, mittlerweile so gut wie fast von allen Landeskriminalämtern und vom Bundeskriminalamt. Es ist nicht so, dass es einfach nur ein System, ein Analysesystem ist, was von der Firma bereiterstellt wird, sondern es gibt auch mittlerweile Arbeitsgruppen, die sich aus Mitarbeitern der Landeskriminalämter zusammensetzt, die in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern dieser Firma dieses System weiterentwickelt. Das Besondere daran ist, es hat vielfältige Möglichkeiten, polizeiliche Informationen zusammenzufassen und Erkenntnisse zu generieren. Das heißt, man hat ein System, wo man sowohl Inhaltsdaten von, wo man verschiedene Daten, die halt im Laufe von Ermittlungen angefallen sind, zusammenfassen kann, zusammen generieren kann und daraus gemeinsame Erkenntnisse entwickeln kann. Die es halt möglich machen, Verbindung zwischen verschiedenen Fällen, zwischen verschiedenen Personen, zwischen verschiedenen Ermittlungen auch darzustellen, grafisch darzustellen, Erkenntnisse zu gewinnen. Was natürlich vor allen Dingen bei solchen Strukturermittlungen, organisierte Kriminalität, kriminelle Vereinigungen, Schleuserkriminalität, BTM etc. pp. Erforderlich ist, weil da ein Haufen von Daten anfallen. Und es natürlich schwierig ist, die überhaupt analytisch zu erfassen, wenn man nicht so ein System hat. Auch das LKA Sachsen arbeitet damit. Die haben jetzt da, wie gesagt, diese 1 Million Datensätzen allein von den aus den Verkehrsdaten. Wenn man das noch zusammenbringt mit anderen Informationen, die sie im Laufe dieses Tages erhoben haben, ergibt sich natürlich noch ein ganz anderes Bild und ganz andere Analysemöglichkeiten. Das Problem ist, dass man von außen sowohl als Verteidiger wie halt auch als Beschuldigter kaum Einsicht in diese Vorgänge, die da vorgenommen werden, hat. Man kriegt, wenn überhaupt, das Ergebnis präsentiert, welche anderen Wege, Analysewege die Polizei gegangen ist, die bleiben im Dunkeln. Das heißt, man bekommt hier so ein Ergebnis, ein technisches Ergebnis präsentiert, dessen Entstehung, dessen Generierung überhaupt nicht nachvollziehbar ist.
Ich glaube, diesen Schwerpunkt werden wir auch im nächsten Vortrag beleuchten. Matthias, du wolltest da, glaube ich, was zu sagen dann, aber das wäre schon das nächste Thema. Wir würden gerne noch einige Fragen aus dem Publikum dazu nehmen. Also wenn hier konkrete Fragen an die Referentinnen und ja, an die Referenten sind, nur zu. Dort sind zwei Mikrofone, bitte schön auch immer ins Mikrofon sprechen, damit wir es auch auf dem Stream haben.
Ich hätte eine technische Frage tatsächlich. Ich weiß, dass Sie nicht besonders populär sind, aber bei der Foodzellenüberwachung würde mich interessieren, wie das gemacht wird. Es ist ja in Wirklichkeit so, dass, soweit ich informiert bin, jeder Mobilfunknetzbetreiber ein eigenes Funkzellennetz betreibt. Das heißt, wenn ich eine Funkzelle überwachen will, muss ich doch im Prinzip die Funkzelle von Vodafone, Telekom, bla 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 abfragen, oder irre ich mich da?
Noch mehr Fragen zu dem Komplex? Oder auch Statements von euch dazu? Da neben dir ist das Mikro, unsere Funkzelle.
Ganz banal pragmatisch, also wenn ich mein Handy an- oder aus habe, also mit einem abgeschalteten Handy, wie weit bin ich da noch irgendwie kontrollierbar, überwachbar, oder wie weit kann ich mein Handy deaktivieren, damit ich sicher bin, dass da nicht irgendwie eine Ortung oder eine Überwachung möglich ist? Also ich habe ja alle Handys, jetzt hier zum Beispiel an.
Achte aufs Mikro, wenn es gibt. Wollt ihr noch mal was dazu sagen? Du vielleicht? Achso,
ja. Das läuft dann in der Regel so, dass natürlich von allen Mobilfunkanbietern dann die Funkzellen abgefragt werden. Also in der Regel ist das so, dass sie bestimmtes Gebiet kennzeichnen in den richterlichen Beschluss und dann die Telekommunikationsanbieter dazu verpflichten, alle Verkehrsdaten, die halt in den Funkzellen, die dieses Gebiet abdecken, angefallen sind. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur diese eine Hausnummer, sondern die gesamte Funkzelle, die natürlich viel größer ist. Aber das wird dann, dazu werden alle Mobilfunkanbieter dann verpflichtet. Teilweise machen das auch die Landeskriminalämter, wenn sie dazu in der Lage sind, diese Funkzellen auch noch selber genau zu bezeichnen, wenn sie wissen, welche Funkzelle dieses Gebiet abdeckt. Das wurde zum Beispiel in Berlin gemacht. Da haben sie dann extra nochmal nicht nur die Adresse aufgeschrieben, also den Ort, sondern dann auch noch die Funkzellen, von denen sie ausgehen, dass sie dieses Gebiet abdecken. Und das betrifft halt auch nicht nur das normale Netz, sondern auch das UMTS-Netz. Also es werden dann alle abgefragt. Bei ausgeschalteten Handys, also ich gehe jetzt immer davon aus, von nicht manipulierten Handys, dass Handys manipulierbar sind, dass da Software drauf gespielt werden kann, die andere Überwachungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen, ist jetzt mal außen vor. Aber ausgeschaltete Handys senden keine Signale, senden keine Verkehrsdaten. Deswegen kann damit jetzt sozusagen über eine Funkzellenabfrage, über eine Verkehrsdatenabfrage keine Erkenntnisse gewonnen werden.
Aber nochmal als Zwischenfrage, was wäre denn beispielsweise, wenn ich eine sogenannte stille SMS schicken würde?
Bei einer stillen SMS, also man muss immer unterscheiden zwischen der sogenannten Echtzeit-Verkehrsdatenabfrage und der Retrograden. Also bei der Echtzeit fallen natürlich auch die Standortdaten an, weil das Handy sich natürlich jedes Mal, wenn es in eine andere Funkzelle kommt, neu einloggt. Und wenn es vor allen Dingen noch ein Smartphone ist, was ständig Verbindungen zum Internet aufbaut, werden dann natürlich auch immer wieder neue Verkehrsdaten produziert, die dann auch bei den Provider anfallen und deswegen auch abgefragt werden können. In der Regel ist es aber so, wenn bei einer rückwirkenden Abfrage kann man die genauen Standortdaten, also dieses immer wieder einwählen, nicht abfragen, weil das nicht gespeichert wird. Das fällt nur in Echtzeit an und würde dann wegfallen, also wenn es rückwirkend abgefragt wird. Und achso, mit der stillen SMS, es ist so ein bisschen umstritten, ob die überhaupt noch erforderlich ist, dadurch, dass ja die Standortdaten sowieso erhoben werden können, sagen halt viele, dass eine stille SMS deswegen gar nicht mehr erforderlich ist. Es wird zwar trotzdem gemacht, um halt sicherzugehen, dass halt immer wieder so ein Verkehrsdatum erzeugt wird. Also immer, wenn man eine stille SMS, weiß jeder, was eine stille SMS ist, die werden von den Landeskriminalämtern verschickt. Also eine SMS wird verschickt, wo aber der Empfänger gar nicht mitbekommt, dass er eine SMS erhält. Also es taucht jetzt nicht auf dem Display auf. mit dem Ziel, halt so einen Verkehrsdatensatz zu produzieren, den man abfragen kann, um halt zu ermitteln, wo ist diese Person gerade.
Ich würde gerne noch eine kleine Ergänzung machen. Immer mehr Hersteller gehen auch dazu über, nicht mehr richtig das Handy auszuschalten. Das einfach nur noch mal zur Info. Also es gibt einige Geräte, da kann man dann sehen, ausschalten und vollständig ausschalten. Und selbst wenn man vollständig ausschalten macht, ist das Ding schneller wieder da, als wenn ich den Akku rausgezogen habe und dann boote. Das sind teilweise Minuten Unterschied und dann weiß man auch, dass da eventuell nicht ganz so aus ist, wie es sein sollte.
Ich hätte eine restliche Frage, inwieweit sind denn diese Telekommunikationsanbieter dazu verpflichtet, diese Daten rauszugeben? Also welche Hürden werden denn da gelegt? Also können die Landeskriminalämter einfach sagen, ja, wir brauchen das jetzt und dann müssen die das rausgeben oder müssen die das irgendwie begründen? Also was für Hürden liegen denn da dran?
Also wenn es jetzt die Bestandsdaten betrifft, also wem gehört denn diese Mobilfunknummer? Was ist der Name, Anschrift von dieser Person? Das ist ein ganz normales Auskunftsersuchen. Da reicht ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei und dann müssen die darüber Auskunft geben. Bei Telekommunikationsüberwachung, also inhaltliche Überwachung, aber auch Abfrage von Verkehrsdaten, brauchst du einen richterlichen Beschluss, den man auch relativ einfach bekommt. Also dieser Richtervorbehalt ist so gut wie nichts wert. Und der wird dann den Telekommunikationsprovidern hingeschickt und dann müssen sie diese Daten rausgeben. In der Regel, mittlerweile ist es auch so, dass das dann auch automatisch passiert, also über Schnittstellen, die halt auch in diesen RS-Analysesystemen mit drinne sind, dann direkt diese Daten dann von den Telekommunikationsprovidern ausgeleitet werden. Aber sie müssen es, also ohne richterlichen Beschluss müssen sie es nicht machen, dürfen sie es eigentlich auch nicht.
Frage vielleicht. Du sagst, der Richtervorbehalt ist quasi nichts wert. Warum würdest du sagen, ist das so und wie läuft das in der Praxis ab? Also wenn jetzt jemand Daten haben möchte und stellt halt eine Anfrage und wie ist das im Ablauf?
Also es läuft ja in der Regel so. Es gibt eine Anregung von den ermittlungsführenden Polizeibeamten, meistens LKA, an die Staatsanwaltschaft. Wir brauchen hier einen richterlichen Beschluss zu dem und dem, das und das. Was auch immer, wofür man halt einen richterlichen Beschluss braucht an Ermittlungsmaßnahmen. Dann stellt die Staatsanwaltschaft diesen Antrag, dann landet das beim Ermittlungsrichter mit weniger Akten oder viel Akten auf dem Tisch. Der Ermittlungsrichter hat eine immense Anzahl von solchen Vorgängen pro Tag auf seinem Tisch. Der ist überhaupt nicht in der Lage, diese Akten überhaupt durchzugucken und dann eine inhaltliche Prüfung vorzunehmen. In der Regel unterschreibt er das einfach. Das ist auch, also es gibt auch Untersuchungen dazu, wie sinnvoll eigentlich dieser Richtervorbehalt ist, wie viele Fehler dort gemacht werden. Es ist relativ eindeutig, dass er eigentlich in der Praxis nicht wirklich einen Schutz bietet. Man kann darüber spekulieren, warum. Ein Grund ist auf jeden Fall, dass es zeitlich auch überhaupt nicht funktioniert, also gar nicht sozusagen eine inhaltliche Prüfung vornehmen können. Andererseits ist es wohl auch eine riesengroße Schlamperei, kann man einfach mal sagen, wenn man sich beispielsweise diesen Beschluss anguckt. Kann ich es noch erzählen? Den Beschluss zu Dresden, der diese große Funkzellenauswertung angeordnet hat, da steht drüber Bildung krimineller Vereinigungen. Dann wird ein relativ großes Gebiet umrissen, wo halt die Funkzellen abgefragt werden sollen. Für eine Zeit, das hatte ich vorhin schon gesagt, von 9 bis 18 Uhr am 19. Februar in der Dresdner Südvorstadt. Dann als Sachverhalt tauchen zwei Körperverletzungen auf, die im Jahre 2010 begangen worden sind, in einem ganz anderen Gebiet in Dresden. Vermeintliche Antifaschisten zum Nachteil von vermeintlichen oder tatsächlichen Nazis. Darunter steht, das ist strafbar als gefährliche Körperverletzung und als kriminelle Vereinigung, weil scheint ja so, als ob die da irgendwie organisiert vorgegangen sind. Deswegen brauchen wir diese Verkehrsdaten.
Das ist wirklich ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie der Richtervorbehalt dann in der Praxis aussieht.
Also, die Richter sagen nur dazu, es sind ja eh nur Verkehrsdaten. Die hören ja eh nicht mit. Das hörst du heute noch immer vom Richtern. Schon langsam hört das jetzt auf, aber Es ist eine Idiotie. Verkehrsdaten sind 100-mal wertvoller als die Gespräche selbst.
Aber nur ein Satz. Also jeden, der diesen Beschluss oder diesen Antrag von der Staatsanwaltschaft, der wortwörtlich übernommen worden ist, gelesen hätte, hätte sich gefragt, was soll eine Verkehrsdatenerhebung am 19. Februar 2011 zur Aufklärung der Bildung einer kriminellen Vereinigung, die im Jahre 2010 im Oktober Körperverletzung begangen haben sollen, beitragen? Diese Frage, die sich, also muss man gar nicht Jurist sein, dass sich diese Frage aufdrängt, die wurde aber scheinbar als irrelevant abgetan. Dieser Antrag wurde einfach unterschrieben, der Beschluss erlassen und die, mit den Folgen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen.
Ja, ich hätte noch eine Frage, bisschen mehr auf den Titel der Veranstaltung zurückzukommen. Soziale Bewegung ist ja hier auch im Titel. Da würde mich interessieren, vor allem von, also bei dem Dresden-Gate ist das natürlich ziemlich eindeutig, ne, dass bei Demos, wenn da Funkzellenabfragen gemacht werden, dass irgendwie was mit sozialen Bewegungen und deren Überwachung zu tun hat. Aber vielleicht kann man von Erich oder Erik noch ein bisschen hören, ob diese technologische Entwicklung und Forschung und so weiter auch speziell sich auf soziale Bewegungen konzentriert, ob da in diesen Forschungsprogrammen zum Beispiel was in der Richtung drin steht oder ob das nur allgemein abnormales Verhalten heißt, wie bei Index oder so. Und ob sich diese Analyse-Tools zum Beispiel auch in den letzten 10, 20 Jahren verändert haben, entsprechend der Veränderungen der sozialen Bewegung, die es ja auch gegeben hat.
Da würde ich vielleicht, kannst du es einfach oben lassen? Da würde ich vielleicht noch eine Frage dranhängen. Wenn ich euch alle drei so höre, dann kriegt man ja so ein bisschen so das Gefühl, dass immer mehr quasi versucht wird, im Vorfeld irgendwelches abweichendes Verhalten zu erkennen, und zwar mit technischen Mitteln. Also beobachten wir hier so eine Art Vorverlagerung abweichenden Verhaltens, was dann eben später gegen jeden möglichen Dissens angewendet werden kann.
Also soweit ich das überblicke, werden da jetzt nicht explizit soziale Bewegungen adressiert. Ich vermute mal, das würde man sich auch nicht trauen. Also,
D'accord, das machen sie nicht. Da steht überall nur organisierte Kriminalität.
Von Radikalisierung reden Sie ja immerhin auch schon.
Bitte?
Radikalisierung als Stichwort taucht ja immerhin auf.
Ja, Hooligans tauchen auf, vor allem.
Graffiti.
Hooligans und Graffiti, also das wird, Hooligans waren überhaupt der allererste Grund zum grenzüberschreitenden Datenaustausch. Da hieß es, die Hooligans fahren da überall rum in Europa und wir wissen nicht, wer die sind, müssen wir Daten austauschen. Was ich noch hinzufügen wollte, dass das Ganze nicht so irgendwie jetzt so in oje, oje, so schlecht schaut das aus, versinkt. Man kann sich durchaus schützen dagegen. Es ist nicht, es ist weniger eine technische Sache als eine methodische Sache. Wenn's da, es wird halt jetzt da kein Platz mehr da mehr dafür sein oder keine Zeit. Ich habe so einen Mini-Vortrag vorbereitet, kann ich den Interessierten zeigen, wie man sich dagegen schützt. Es gibt nämlich schon Methoden, indem man nämlich zu alten militärischen Methoden des Channel-Hoppings greift. Bitte die massenhafte Datenüberwachung und Verkehrsdatenanalyse ist eine militärische Methode. Das ist nichts, was die Cops erfunden haben. Das machen die Militärs, seit es Funk gibt. Da wird gepeilt und dort, wo viele Funksignale herkommen, müssen auch irgendwie größere Ansammlungen des Gegners sein. Funksignale gehen immer stark in die Höhe. Wie gesagt, da handelt es sich um verschlüsselten Funk. Die können nicht hören, was die sagen. Aber sie sehen rein an der schieren Menge und an der Qualität, sehen sie, dass etwas bevorsteht. Und wie immer, die letzte Stunde vor dem Angriff ist totale Funkstille. Also die Militärs können das sehr gut interpretieren. Angewendet wird es jetzt auf die Zivilgesellschaft, aber nachdem es da jetzt schon so viele verschiedene Kommunikationskanäle gibt, die alle, nicht alle gleichzeitig überwachen können, das wäre vollkommen unmöglich, weil sie auf verschiedenen Technologien beruhen, kann man recht hübsch hin und her hüpfen. Das Gefährlichste ist, wie gesagt, das Mobiltelefon. Das ist etwas, da hängen direkt die Telcos dran. Diese Daten werden ganz genauestens analysiert und da kannst du dich auch nicht tarnen. Die E-Mail-Nummer, das ist die Hardware-Adresse, die ist so, außer du bist ein guter Hacker und kannst das umhacken. Aber ansonsten, wenn Sie auf Reisen sind, fahren Sie als Geschäftsmann mal nach Moskau. Nehmen Sie Ihr eigenes Handy mit, machen Sie ein, zwei völlig belanglose Telefonate,
dann schicken sie ihren Assistenten mit ihrem Handy quer durch Moskau, durch die U-Bahnen und reden mit einem prepaid-russischen Handy. Da kommen die nie drauf in der kurzen Zeit. Und genau diese Methoden müssen wir jetzt bereits in der Zivilgesellschaft zu unserem eigenen Schutz anwenden. Die fahren da drüber mit diesen großen Maschinen über die Datensammlungen. Und leider sind die Auswertungssoftwares schon dermaßen perfektioniert, dass man gute Daten rauskriegt. Was aber nicht heißt, dass diese Daten nicht fehlinterpretiert werden. Und das ist das Allergefährlichste bei den Verkehrsdaten. Weil man keine Inhalte hat, interpretiert man die Daten. Die Daten bedürfen immer der Interpretation. Warum ist der jetzt dort? Und da sage ich Ihnen zum Abschluss noch ein Beispiel von den Tierschützern aus Österreich. Da gibt es ein wunderbares Beispiel. Hat dem jungen Mann 4 Monate Untersuchungshaft eingebracht. Ein Biologiestudent, der überhaupt der Tierschutzbewegung nicht besonders nahe steht, aber auch auf der Universität für Bodenkultur studiert, hat ein einziges Posting in irgendeinem Veganer-Forum über biologische Ernährung, also seinen Fachgebiet geschrieben. Sonst nichts. Er ist weder auf Demos gewesen noch sonst was. Es ging nur darum, dass sich diese ganze Tierschützerbewegung in einem gewissen Teil von Wien abgespielt hat, rund um die Universität für Bodenkultur. Da sind nicht viele Funkzellen. Also das Indiz, dass er ein harmloses Posting geschrieben hat über biologische Ernährung, es war wirklich nicht mehr. Plus, einmal hat er in eine Funkzelle hineintelefoniert, in der eine Straftat begangen wurde, beziehungsweise sagen wir ein LKW von einem Pelzhändler aufgestochen, die Reifen oder irgend sowas. Ja. Und dann waren noch Anrufe aus einer Funkzelle, in der Straftaten passiert sind. Da hat er regelmäßige Anrufe gekriegt, zu allen Zeiten. Dort wohnt nämlich seine Freundin. Und aus diesen blöden paar Daten haben die Mitgliedschaft bei einer kriminellen Vereinigung draus konstruiert und der ist 4 Monate in Untersuchungshaft gesessen. Man musste ihn dann freilassen, weil es war definitiv nichts irgendwie nachzuweisen. Aber so geht's mit den Verkehrsdaten. Sie sind höllisch gefährlich, denn die Interpretation ist alles von ihnen. Und je nachdem, wie du sie interpretierst, geht dann jemand in Untersuchungshaft oder nicht. Und je schlechter die Cops beim Interpretieren sind und besonders gut sind die nicht, ja, umso eher kommen dann solche vollkommenen Fehlschläge dabei raus. Das nur so, wie gesagt, wenn es wen interessiert, wie man sich ein bisschen schützt, ich stehe euch dann gern zur Verfügung. Ein bisschen was weiß ich dazu.
Ja, das hört sich ja auch so ein bisschen an, als wenn Verkehrsdaten vor allem dazu geeignet wären, quasi präventiv vorzugehen gegen mutmaßliche Verbrechen. Würdest du da, Erich, vielleicht auch Tendenzen sehen, dass auch diese ganze EU-Sicherheitspolitik immer mehr in diesen präventiven Bereich auch reingeht?
Also tut sie, aber das tut nicht auch die bundesdeutsche Sicherheitspolitik seit den frühen 70er Jahren. Also diese Idee, vor die Lage zu kommen, wie das im BKA-Jargon oder so schön heißt, also man will vor die Lage kommen, man will sozusagen die Verbrechen erkennen, bevor sie eigentlich geplant werden durch eben so ein Data Mining, Risikoanalysen, das ist letztlich so neu nicht, nur dass, sag ich mal, die technischen Instrumente, die zur Verfügung stehen, wahrscheinlich mal ausgefeilter werden.
Warte mal, da steht schon jemand, der wollte noch antworten. Kannst du schon mal ins Mikro gehen vielleicht?
Also um nochmal auf die Frage wegen so Vorfeld... Wegen Vorverlagerung, so eine allgemeine Tendenz haben wir. Ich finde jetzt aber, dass jetzt so diese Verkehrsdatenabfrage, Funkzellenauswertung jetzt nicht so das Paradebeispiel dafür ist. Also wenn du jetzt sagst, so die Sicherheitspolitik geht darum, sozusagen Lagen zu erkennen, finde ich, so eine Telekommunikationsüberwachung in unterschiedlichen Formen dient halt auch dazu, überhaupt Lagen erst zu kreieren. Was meine ich damit? Also dass der Hauptteil der Ermittlungsverfahren, die aufgrund von Telekommunikationsüberwachung eingeleitet werden, also die Verdachtsgenerierung, nenne ich es mal so, besteht gar nicht darin, sozusagen in dem Verfahren, in dem es ursprünglich angeordnet worden ist, sondern in sogenannten Zufallsfunden. Das heißt, Man hat es vor allen Dingen bei so Strukturverfahren. Man macht auf irgendeinem Handy eine Telekommunikationsüberwachung, beispielsweise Betäubungsmittelverfahren. Und da rufen dann einen Haufen Leute an und da hat man bei denen noch ein Verfahren, kann man da, denkt man, oh, der bewegt sich, der ist ja auch hier verdächtig, machen wir dort auch noch eine Telekommunikationsüberwachung. Und so läuft das dann, wird das immer breiter und da werden dann immer ganz neue Verfahren generiert, die eigentlich mit den Ursprungsverfahren nur noch was am Rande zu tun haben. Und das, glaube ich, auch wird man in Dresden beobachten können, dass ganz viele Leute, wo es gar nicht darum ging, dass sie jemals Mitglied einer kriminellen Vereinigung hätten sein sollen, einfach dadurch, dass man diesen riesen Datensatz hat, diese Bestandsdaten abfragt, 50.000 Leute, die dort waren, identifiziert hat und darüber versucht dann weitere, das als Ermittlungsansatz zu nehmen, weitere Ermittlungen vorzuführen und dann wird man schon irgendwas dann entdecken, was man dieser Person dann vorwerfen kann. Ich finde es eher, das ist so ein Tool, um halt verdachtsunabhängig tatsächlich Strafverfahren einleiten zu können.
Also es hört sich ja fast so an, als wenn man gezielt sucht nach Verbrechen, die es theoretisch legitimieren würden, dass ich jetzt diese Funkzelle mir hole und das quasi als Vorwand dient, um ganz andere Sachen, die ich vielleicht nicht genehmigt kriegen würde, dann zu benutzen.
Hier kurze Frage. Du hattest gerade gesagt, dass die Cops nicht so gut sind, Sachen zu interpretieren. Meine Frage ans Podium wäre, ist es so, dass die Polizei nicht gut ist, die Sachen zu interpretieren? Oder ist es so, was ich fast gefährlicher finde, dass die Software für die Polizei was interpretiert, dafür jemand belangt wird, in Untersuchungshaft geht und dann erst geguckt wird, ob die Software recht hatte? Also quasi, ich würde vielleicht, dass ihr nochmal irgendwie das ein bisschen spezifizieren könntet, den Punkt, inwieweit die Software der Polizei erstmal sagt, was zu tun ist und dann wird, wenn die Person in Haft ist, dann erst zu gucken, was wirklich Fakt ist.
Ja, die Antwort ist relativ einfach. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass die Cops schlechte Kriminaler sind, generell überhaupt nicht. Nur diese Daten sind sehr schwierig zu interpretieren. Und wenn du sie aus einer reinen Polizeisicht interpretierst, sie sind viel vager, als man glaubt, obwohl sie eigentlich ziemlich genau sind mit den Dings. Aber du weißt nicht, warum das so ist, warum der sich so bewegt. Du weißt nur das. Na, jetzt kannst du annehmen, er fährt zu einem Banküberfall, aber du kannst auch annehmen, er fährt zu seiner Freundin. Und dann, ab einem gewissen, die Tendenz ist da, in den USA wird das in ganz großen Stil seit 2001 gemacht. Und zwar, da wird überhaupt an den ganz großen Schaltzentralen, also dort, wo die wirklich die fetten Glasfaserpipes zusammenkommen, da ist alles drinnen. Telefonie, Internet, alle möglichen Protokolle, was du willst, die gesamte Kommunikation, eben von einem großen Carrier-Netzwerk. Da hängt die NSA drinnen. Das ist nachgewiesen, das weiß man, seit 2001. Es wird der komplette Datenverkehr, der über eine Glasfaserleitung geht, auf eine zweite Glasfaserleitung mit einem Splitter kopiert und dann hängt so eine Batterie von 16 Auswertungsservern dran. Die einen machen nur SMTP, die anderen machen nur das E-Mail-Protokoll, die dritten machen nur Chat und so weiter und so fort, weil das so bei den Daten im Glas so schnell daherkommen, dass man es überhaupt nicht, wie früher, man geht dazwischen rein, das geht nicht mehr. Und das ist das, was sie machen und da holen sie sich die Bedrohungsmuster. Das heißt, das ist jetzt schon so, es wird nach Bedrohungsmustern gearbeitet und zwar die Software erstellt und kein Mensch, sondern da wird gesagt, dieses Muster der Kommunikation ähnelt entfernt dem Muster von diesen Neonazis oder was immer es ist, es ist ja egal. Ja, ja klar ähnelt es sich, es waren 4 Leute beteiligt an der Kommunikation, naja, das gibt es ja öfters mal und, das heißt, du kannst Zusammenhänge herstellen, wo keine sind.
Aber wie viel Freiheit lässt man dann diesem Kommissar Software, wenn der sagt, guck mal, da ist irgendwas, das könnte ein Verbrechen sein. wird aufgrund dieser Aussage schon jemand verhaftet, bevor ein Mensch sich das nochmal anguckt. Das heißt, also irgendwie eine Software sagt, das sieht nach Verbrechen aus. Mit dem Ergebnis wird daraufhin schon jemand verhaftet. Oder wird das erst dann nochmal nachgeguckt?
Es Nachrichtendienst, nicht Polizei in erster Linie, okay, die diese Methoden anwenden. Also BND, Verfassungsschutz, NSA und diese ganze Partie. Die Cops selber lassen sich dann die Auswertungsergebnisse überreichen.
Okay. Also ich denke, das allgemeine Problem, das sind ja, also die nennen sich ja selber Decision Support Systems, also viele dieser ganzen algorithmischen Überwachungstools. Und man kann jetzt natürlich sagen, es hängt letztlich von dem Endnutzer da ab, ob er sich dann eine Entscheidung aufnötigen lässt oder ob er nochmal kritisch nachdenkt. Und ich glaube, dass eine Menge von Kriminalisten nicht so technikaffin sind, wie man ihnen mitunter unterstellt und da relativ wenig von halten. Ist natürlich jetzt die Frage, also ich glaube schon, dass da eine neue Generation, also auch von Kriminalbeamten heranwächst, die vielleicht technikgläubiger werden. Okay. Aber also es ist sicher auch ein bisschen ein Generationenkonflikt.
Danke. Mir fällt dazu das Beispiel INDECT ein, das hatte Erik auch ein bisschen beschrieben, dieses EU-Sicherheitsforschungsprogramm. Und dort wird die automatisierte Auswertung von Videoüberwachung quasi beforscht. Und Videoüberwachung nicht nur stationärer Kameras, sondern auch fliegender Kameras, also von Drohnen. Und der Wunsch, der dahinter steht, ist, dass die Drohnen quasi Verdächtige automatisiert verfolgen. Also verdächtig ist dann zum Beispiel der Graffiti-Sprüher, der halt bestimmte Bewegungen macht, die halt vorher definiert werden. Er steht alleine vor irgendeiner Wand rum, macht eine bestimmte Bewegung, das ist verdächtig. Er ist wahrscheinlich ein Graffiti-Sprüher oder Sprüherin. Und die Idee ist, dass diese fliegende Kamera automatisiert diese verdächtige Person verfolgt, bis sozusagen der Humanpolizist, der eingreifende Bulle dann irgendwie die Person festnimmt, kontrolliert oder überprüft, ob der Verdacht quasi stimmt.
Okay. Danke. Aber mit der Frage.
Test, ja, gut. Es war nur eine ganz kurze technische Frage, und zwar war von den E-Mail-Nummern die Rede, das heißt von der Hardware-Identifikationsnummer eines Handys. Ist diese Nummer regelmäßig Bestandteil der Verkehrsdaten oder nicht?
Ja.
Danke.
Ja, danke zu.
Okay, ich reihe mich mal ein in die männliche Redeliste. Und zwar wollte ich fragen, also ich finde es auch total beunruhigend, dass diese ganzen Daten irgendwie zusammenfließen, aber dann denke ich, es sind so viele Daten und die, also kommt die Angst daher, dass wir nicht wissen, was die Software macht oder ist die Software so gut oder, also ich kann mir vorstellen, wenn irgendwie, also was du meinst, das kommt irgendwie, was durch die Glasfaserkabel unendlich viel Information gleichzeitig, was kann man denn da noch überhaupt inhaltlich feststellen? Okay, also kommt diese... Also wie funktionieren die Algorithmen? Weiß das jemand? Ist es wirklich, funktionieren die oder sind es einfach nur so Zufallsdinger? Also könnte man genauso gut raten, irgendwie Verdächtige festzustellen? Also das ist meine Frage.
Ja. Also ist die Frage, funktionieren die? Also ich meine, sie machen auf jeden Fall irgendwas. Ich will das mal ein Beispiel, Crime Mapping, also wo es jetzt nicht um Auswertung von Telekommunikation geht, sondern um, sag ich mal, so Identifikation von sogenannten Kriminalitätsschwerpunkten.
Darf ich die Frage noch konkretisieren? Okay, also gibt es irgendwie eine Korrelation mit, je mehr Software eingesetzt wird, desto mehr Verbrechen in einer bestimmten Richtung oder soziale Bewegung, Repression oder so, funktioniert das? Oder gibt es da irgendwie einen Increase? Weißt du, was ich meine?
Okay. Ja, aber ich würde denken, nein. Also weil es wird immer, die Leute sind immer auf der Suche nach Alternativen und Ausweichmöglichkeiten. Also insofern denke ich nicht, dass man jetzt deswegen sagen kann, die Welt wird kontrollierter und wir werden alle konformer. Also ich glaube, so einfach ist es nicht.
Also ich glaube, das Problem ist ja vielleicht nicht unbedingt so, findet das System jetzt das Richtige heraus, sondern findet es was heraus. Und wenn es was herausfindet, egal ob es richtig ist oder nicht, steht man dann in der Situation, sich dagegen verteidigen zu müssen. Man kennt dieses System aber nicht. Man weiß nicht, wie dieses System funktioniert. Man weiß auch nicht, was für Suchvorgänge die Kriminalbeamten dort gemacht haben, was alles für Daten in diesen Systemen drin sind. Man kann es nicht nachvollziehen. Als Beschuldigter nicht, als Verteidiger nicht und in den meisten Fällen die Gerichte auch nicht, sondern die bekommen nur ein Ergebnis produziert. Und ob dieses Ergebnis richtig ist oder nicht, ist da gar nicht so die Hauptfrage, sondern wie ist dieses Ergebnis überhaupt entstanden? Und das kann man nicht nachvollziehen. Und das führt natürlich zu so einer absurden Situation. Du hast jetzt ein Beispiel angeführt, also allein weil man in eine Funkzelle rein telefoniert, irgendwas gepostet hat, landet man in U-Haft. So, man muss jetzt erklären, warum hat man eigentlich in diese Funkzelle rein telefoniert, warum schreibt man da eigentlich, warum sind bestimmte Daten entstanden. Man kann aber nicht nachvollziehen, ob vielleicht 500 andere Studenten genau das Gleiche gemacht haben. Wo man nur selber in den Fokus gerückt ist, aus welchem Grund auch immer. Das kann man nicht nachvollziehen, weil man diese Daten nicht hat. Die sind einfach nur in diesem System drin, die stehen der Kriminalpolizei zur Verfügung. Wie sie die dem Gericht oder der Verteidigung zur Verfügung stellt, obliegt vollkommen ihrer Willkür.
Okay, genau, weil, also um das zu erläutern, vielleicht finde ich dieses Beispiel gerade irgendwie illustrierend, dass es irgendwie offensichtlich nicht funktioniert. Also man setzt Software ein oder man koppelt irgendwelche Daten miteinander und dann findet man irgendjemanden, der gar nicht ins Raster passt. Also das ist ja eher ein Zeichen dafür, dass die Software Schwachsinn macht. Also natürlich ist es beunruhigend, dass sofort drauf gehört wird, aber es funktioniert offensichtlich nicht in diesem Fall.
Ich würde gerne nochmal, willst du eine Frage? Ah, okay.
Ja, ganz kurz nachgefragt, also wenn es der Richter nicht nachvollziehen kann, dann hat es doch keinen Bestand, oder nicht? Darum geht es doch eigentlich. Was fängt der Richter damit an? Also wenn es nicht nachvollziehbar ist für den Richter, was soll er dann machen? Das kann doch immer nur ein Teil sein, eine Anklage.
Ja, aber was ich damit meine, ist, die Verdachtsgewinnung für die konkrete Person, für den Beschuldigten, für den Angeklagten, die ist natürlich nachvollziehbar. Aber man kann sie nicht mit anderen Daten vergleichen. Also man kann nicht gucken, was haben die ja noch gemacht. Also trifft vielleicht diese Indizien, die diese eine Person betreffen, treffen die auf 500 andere Leute hinzu. Und warum sind diese anderen 500 Leute nicht in den Fokus geraten? Oder sind sie vielleicht doch in den Fokus geraten? Und warum sind sie wieder ausgeschieden? Das muss ja nicht Aktenbestandteil werden oder zumindest nicht Teil der Akte, die halt auch dann dem Gericht und der Verteidigung zur Verfügung gestellt werden, sondern das ist oft nur Wissen, was die Kriminalpolizei hat. Und da ranzukommen, ist enorm schwierig. Also da gibt es, es gibt keine zwingenden rechtlichen Instrumente, um tatsächlich diese Vorgänge nachvollziehbar zu machen. Wenn man natürlich ein engagiertes Gericht hat, was wissen will, ja, wie ist das entstanden, dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, wenn dieses Gericht nicht engagiert ist und denen das egal ist, dann hat man als Verteidigung relativ wenig Möglichkeiten, da dann tatsächlich diese Vorgänge auch sozusagen Teil des Gerichtsverfahrens werden zu lassen.
Ich würde da noch gerne was zu ergänzen. Das Problem ist natürlich, dass der Richter ist kein IT-Fachmann. Und selbst für viele Fachmänner sind einzelne Fragen immer noch ein deutliches Problem. Das heißt, der Richter, der kann nachher sehen, was ist das Ergebnis, was rausgekommen ist. Aber wie dieses Ergebnis tatsächlich technisch und spezifisch zusammengekommen ist, das kann er mehr oder weniger nicht identifizieren, sondern er geht einfach davon aus, ob der Verteidiger oder der entsprechende Gutachter glaubwürdiger ist als der Gegenseite. Also gerade in den technischen Sachen geht es einfach nicht anders, weil so viel Fachwissen kann der Richter selber nicht haben. Das heißt, er bestellt einen Gutachter und geht davon aus, das, was der Gutachter liefert, ist ein qualifiziertes Ergebnis.
Noch eine Frage an Peer, und zwar die Frage nach dem Auskunftsrecht. Also inwiefern hat man denn quasi die Möglichkeit abzufragen, ob man betroffen gewesen ist von der Funkzellenabfrage oder vielleicht auch mit stillen SMS beschickt wurde, um den Standort zu lokalisieren, oder, darauf kommen wir heute gar nicht zu sprechen, ich will es nur mal erwähnen, die sogenannten IMSI-Catcher, die halt in der Regel mobile Werkzeuge sind, die eine Funkzelle simulieren, wo sich ein Telefon dann einloggt, automatisch, weil es eine starke Funkzelle ist, und darüber können dann tatsächlich sogar Gespräche mitgehört werden, was bei diesen anderen Maßnahmen nicht geht. Inwieweit haben denn Betroffene die Möglichkeit, so ein Auskunftsersuchen zu stellen?
Also es gibt das normale Auskunftsersuchen, was wahrscheinlich auch viele von euch schon gemacht haben, was man irgendwie ans LKA, ans Bundesamt für Verfassungsschutz, Landesämter etc. stellen kann, welche Daten über einen gespeichert werden. Das sind aber in der Regel nur diese Vorgangsdaten. Also war man irgendwann mal beschuldigt, der Zeuge in einem Strafverfahren etc. pp. Wurde man irgendwo mal aufgegriffen, wurde ein Platzverweis erteilt. Bezüglich dieser Frage, ob man Drittbetroffener, und ich denke, dass du das damit meinst, Drittbetroffener von so heimlichen Ermittlungsmaßnahmen gewesen bist?
Ja, sowohl als quasi Betroffener als auch als Mitbetroffener
oder Drittbetroffener. Da gibt es mittlerweile seit einigen Jahren so zwingende Benachrichtigungspflichten. Also wenn man beispielsweise von so einer Funkzellenabfrage, von der Telekommunikationsüberwachung Betroffener ist, muss man unter bestimmten Voraussetzungen von der Staatsanwaltschaft benachrichtigt werden, mit der Möglichkeit, das dann auch nachträglich gerichtlich überprüfen zu lassen, ob das rechtmäßig gewesen ist. Es ist so ein bisschen, die Staatsanwaltschaft hat da bestimmte Möglichkeiten, das zurückzustellen, so eine Benachrichtigung, oder ganz wegzulassen, wenn der Untersuchungszweck gefährdet wird, wenn dadurch eigentlich noch der Eingriff vertieft werden würde, so verschiedene schwammige Formulierungen. Es ist aber bisher noch nicht geklärt, wer eigentlich tatsächlich sozusagen Betroffener dann dieser Maßnahme ist, weil es ist offensichtlich, also wenn man eine Telekommunikationsüberwachung schaltet, die über ein Jahr laufen lässt, dann ist das eine Vielzahl von Leuten, die natürlich dort anrufen, mit denen man telefoniert. Das können alle möglich sein, das kann irgendjemand sein von der Bank, das kann mal eine Auskunft sein bei 1188.0, das kann das tägliche Telefonat mit dem Freund, der Freundin, der Mutter, dem Kind oder wie auch immer sein, mit den Arbeitgebern, Arbeitnehmer, wie auch immer. Wann man eigentlich als Betroffener oder Betroffene angesehen wird, also ab welchem Grad man sozusagen dann benachrichtigt werden muss, das ist noch ungeklärt. Es gibt da gerade in Dresden verschiedene Verfahren, da wurden ja bisher die Leute noch nicht benachrichtigt. Die Staatsanwaltschaft hatte zurückgestellt, die von der Funkzellenabfrage betroffen sind. Und da laufen gerade verschiedene Verfahren, um das mal gerichtlich zu klären, ab wann muss man eigentlich benachrichtigt werden und wer hat eigentlich einen Anspruch darauf, benachrichtigt zu werden, um dann auch die Rechtswidrigkeit festzustellen. Aber es ist, man kennt es aus anderen Verfahren, beispielsweise aus diesen MG-Verfahren, da schickt dann die Staatsanwaltschaft eine Liste von so 10 Namen und man wundert sich eigentlich, warum sollen jetzt diese 10 Leute benachrichtigt werden und nicht 100 andere? Man weiß gar nicht, wie die jetzt eigentlich darauf kommen. Das ist nicht klar gesetzlich definiert, wie die abgegrenzt werden von den sogenannten Nicht-Betroffenen.
Ich möchte mal ein Beispiel geben, wo das nochmal relativiert wird. Ich war in einem Ermittlungsverfahren verstrickt, G8-Gipfel Hallingdamm. Da wurden die Telefone von 18 Beschuldigten, teilweise über 7 Jahre, abgehört, auf Initiative zunächst des Verfassungsschutzes, später dann des BKA. Bekannterweise muss diese Telefonabhörung der G10-Kommission, solange es der Verfassungsschutz macht, vorgelegt werden. Wir wurden dann lange nach Abschluss des Einstellungsverfahrens dann uns mitgeteilt, ein halbes Jahr nach Abschluss dieser G10-Maßnahme, dass unser Telefon abgehört worden ist. Wir haben eine seriöse Schätzung gemacht, dass mehrere 10.000 Telefonate in diesen 7 Jahren von den 18 Beschuldigten geführt worden sind. Aber nur die 18 Beschuldigten sind benachrichtigt worden. Im Grunde genommen müsste man diese 10.000, die Geheimdienste haben, die müssen auch benachrichtigt werden. Wird natürlich nicht gemacht. Und das ist ein ganz klarer Verstoß gegen das Grundgesetz. Also es ist noch mal höher als jetzt hier ich würde sagen, es ist nochmal schärfer als jetzt diese Verkehrsdatengeschichte, die ja nur einen einfachen richterlichen Beschluss haben müssen. Hier geht es um eine G10, also einen Eingriff in das Grundrecht. Und da wird eben nichts gemacht. Also insofern würde ich da die Erwartung nicht so hoch halten, das ist gar nicht gegen dich, sondern nur ergänzend, dass da irgendwann mal der Staat dazu übergeht, die Leute zeitgemäß, zeitnah zu informieren. Das kann man sich, glaube ich, an die Backe schmieren.
Also deswegen würde ich auch empfehlen, also wenn man davon mitbekommt, dass so eine Überwachungsmaßnahme gelaufen ist, in der Regel bekommt man ja nicht mit, wenn man davon betroffener ist, dass man dann auch entsprechende Anträge stellt, um die halt zu zwingen, Auskunft darüber zu geben, weil sie selber in der Regel nicht initiativ werden.
Ja, es gibt ja auch außer die Handys, die angemeldet sind, so auf Namen und so weiter, kann man immer ja noch unregistrierte Prepaid-Karten benutzen. Inwiefern gehen die in diese Funkzellenüberwachung ein? Werden die irgendwie gespeichert, ausgewertet, zugeordnet? Es gibt ja immer noch sowas wie Prepaid-Karten, nicht? Also, jedenfalls bin ich damit mal aufgewachsen früher.
In Österreich ohne Anmeldung, also ohne Namensbekanntgabe. Die Prepaid-Handys sind nicht anonym, sondern wenn man es eine gewisse Zeit, sie sind theoretisch nicht einer Person zugeordnet, aber benutzt das Ding mal ein halbes Jahr, dann landen die Daten von deiner Nummer in deinem gesamten persönlichen Umfeld. und dann haben sie dich erst. Dann wissen sie, das muss der sein mit diesem Prepaid-Handy. Ich sage ein Beispiel in Österreich, war so ein fallierter Bankier, das war noch in den 90er Jahren, der ist abgehauen. Die Polizei hat ihm zugeschaut, wie er Richtung Süden, Richtung Italien gefahren ist. Dort haben sie ihn dann aus den Augen verloren, weil die grenzüberschreitende Überwachung bei Prepaid-Handys damals noch nicht ging. Aber sie wussten von Anfang an, dass das der ist. Der hat bei seiner Frau auf dem Prepaid plötzlich auf einem Prepaid seine Frau angerufen und hat dasselbe Kommunikationsmuster gehabt wie vorher, nur hatte er eine Prepaid-Nummer. Also mit der Masche kommt man nur ganz kurz durch. Man müsste da in diesem Fall viel schneller wechseln. Das heißt, man weiß dann, das muss der sein. Auch Prepaid-Handys haben eine E-Mail und eine IMSI. Also Identifikation, das Mittel en masse. Es ist nur nicht automatisch so, dass du bei einem Reverse-Lookup im Telefonbuch aufscheinst. Die Analyse geht ja so. Die hauen die Daten in ein Tool rein, das macht grafische Auswertung. Dann drücken sie auf einen Knopf. Dann siehst du die eine, es ist so ähnlich wie ein Soziogramm. Siehst du in der Mitte die Nummer der Person, um die es geht. Und dann siehst du die Nummern, mit die sie im Kontakt ist, die Person. Nummern, die sehr häufig gewählt werden oder umgekehrt, sind groß gedruckt, werden priorisiert, das ist ein wichtigerer Kommunikationspartner. Und dann kommt noch ein Knopfdruck, ein zweiter, und dann wird das Reverse nachgeguckt im Telefonbuch. Und da hast du zu dem schönen Kommunikationssoziogramm noch dazu alle Namen dabei. Und wenn dann zwei Prepaids dabei sind, ist die Schlussfolgerung recht einfach, wer das sein muss.
Also um das nochmal klarzustellen, bei der Verkehrsdatenabfrage werden nur die Verkehrsdaten abgefragt, da wird nicht Name desjenigen, auf den dieses Mobilfunkhandy bzw. SIM-Karte läuft, abgefragt, sondern das wird dann erst später gemacht durch die sogenannte Bestandsdatenabfrage. Das heißt, bei so einem Prepaid-Candy, was halt sozusagen nicht auf eine bestimmte Person läuft oder auf eine fiktive Person, können die natürlich die Traffic-Daten abfragen, aber sie können es ja nicht einer bestimmten Person zuordnen, außer wenn sie dann so eine Analyse machen. Also die Bestandsdaten werden nicht automatisch abgefragt, sondern das ist dann nochmal ein extra Schritt.
Ich hätte noch was zum Thema Auskunftspflichten und so. Gerade im Kontext dieser zunehmenden Vorfeldanalyse und Ermittlungen mit mathematischen Verfahren und so weiter, wo der Verdacht ja erst generiert wird. Ich denke, da ist es wichtig, dass eben nicht nur man ein Recht hat, Auskunft darüber zu kriegen, welche Daten die über einen haben, sondern auch, was sie damit machen. Wurde ja schon angedeutet. Und interessanter Hinweis gleich dazu, in der EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 ist schon ein Artikel drin, ein Absatz, der sagt, man hat eben Auskunftsrecht nicht nur über die Daten, die andere über einen gespeichert haben, sondern auch über die logische Art der Datenverarbeitung. Also show me the algorithm quasi, ne? Ist nie wirklich umgesetzt worden. Die Richtlinie gilt auch nur für den Binnenmarkt, nicht für den Polizei- und Justizbereich. Aber ich fand das damals einen ziemlich guten Schritt, dass das überhaupt mal so festgehalten wurde. In dem Vorschlag für die Neuregelung des EU-Datenschutzrechts, die letzte Woche von Justizkommissarin Reding vorgelegt wurde, ist sowas überhaupt nicht mehr drin. Weder im Polizeidings noch in der Verordnung für den Binnenmarkt. Wäre vielleicht ein Ansatz, da nochmal nachzuhaken.
Das bringt mich auf die Frage, die wir auch nochmal erwähnen wollten, nämlich die Frage zu den Akteuren. Erich hatte das ja auch schon illustriert, die Präsentation beispielsweise von Siemens. Erik hatte die anderen Firmen aufgezählt, beispielsweise Rüstungsindustrie. Wir haben die Tagung nicht zufällig jetzt zu diesem Zeitpunkt gemacht, sondern 10 Tage vor dem Europäischen Polizeikongress, der jährlich in Berlin stattfindet. Kongress ist eigentlich ein viel zu hochgegriffenes Wort dafür. Das ist eine Verkaufsmesse, das ist eine Tupperparty, wo die Industrie, die Sicherheitsindustrie sich mit Behörden und Politikern trifft. Und die Vorträge sind abwechselnd. Es ist immer jemand aus der Industrie und dann wieder ein Behördenvertreter oder Politiker, Politikerin. Naja, meistens sind es Männer. Und man kann sich die Redezeit kaufen, und zwar durch Sponsorenschaft. Und in den Pausen zwischen den Panels, so wird dann auch darüber geworben, kann man sich dann bequem am Stand eben informieren und die Produkte zeigen lassen. Und viele dieser ganzen elektronischen Überwachungstechnologien, vor allen Dingen im Softwarebereich, werden dort eben feilgeboten jedes Jahr. Und also vielleicht nochmal die Frage, welche anderen Akteure gibt es noch? Mir würde einfallen, also Erich, du hast zum Beispiel dich beschäftigt mit diesen weltweiten Standardisierungen, also quasi der Versuch sozusagen, man will die Software ja auch verkaufen ins weltweite Ausland. Das heißt quasi, dass die Standards, die technischen Überwachungsstandards dort eben genauso laufen müssen, wie quasi mein Produkt gefertigt ist. Also vielleicht, dass du das nochmal beschreiben kannst. Und Erik, ob du vielleicht nochmal sagen kannst, quasi, wie ist denn das so auf Behördenebene? Du hast jetzt schon die Ministerialbeamten erwähnt, also welche Akteure verbergen sich hinter diesem ganzen Überwachungsgeflecht?
Ja, sollen wir ihm fragen, vielleicht hat er eine Frage dazu.
Passt das in etwa dazu?
Passt in etwa dazu. Also meine Frage ist die nach der Transparenz der Datenhaltung bei den Repressionsorganen. Also ob es nun die Geheimdienste sind oder die polizeilichen Akteure auf Landesebene, Bundesebene. Meine Frage geht in die Richtung der Löschfristen. Also inwiefern die Löschfristen wirklich bindend sind für die einzelnen Organe und wie das letztlich gehandhabt wird. Also wenn man sich die NSU-Geschichte anguckt, wo dann irgendwie behauptet wird, dass die Unterstützer der NSU ja irgendwie aus dem Raster gefallen sind, weil die Daten längst gelöscht wurden. Sind sie denn wirklich gelöscht worden oder sind sie nur für die Öffentlichkeit gelöscht worden? Und wenn man sich das Gegenteil anguckt, Gysi sagt, er hat eine Akte von 1000 Seiten, wo die Hälfte geschwärzt ist und wo der Verfassungsschutz sich hinstellt und sagt, er beobachtet den Herrn nur und er wird nicht überwacht. Und er quasi vor Gericht ziehen muss, um weitere Informationen darüber ermitteln zu können oder rauszukriegen, ob er nun wirklich überwacht wird und von wem. Also die Frage, inwiefern das Auskunftsrecht, das man selber hat, irgendwie sinnvoll ist oder irgendwie hintertrieben werden kann von den staatlichen Organen.
Willst du was zu Etsy sagen vielleicht?
Ja, ich kann mal sagen, wer die Standards macht. Die Standards werden im European Telecom Standards Institute gemacht, wie alle anderen Standards für die GSM, UMTS, Familie, egal wie man es nennt. Das ist ja alles eine große Suite. Und da gibt's auch so eine Arbeitsgruppe, die macht diese Standards. Man muss sich vorstellen, in den Telefonienetzen geht's auch ähnlich zu wie im Internet. Das heißt, es gibt ständig Software-Updates, es gibt ständig neue Elemente, die in den großen Verbund eines solchen Netzwerks reinfließen. Und da funktionieren dann irgendwelche vorherigen Methoden, die man vorher hatte, eben nicht mehr, weil die Daten statt zu Port A, zu Port D, bei Port B landen. Das heißt, die sind Jahr ein, Jahr aus nur beschäftigt, Schräubchen zu drehen und die Software, also ihre Überwachungsstandards auf den aktuellen Stand der Dinge der Software bringen. Würde man das nicht machen, würden diese gesamten Monitoring Centers ab einer gewissen Zeit nicht mehr gescheit funktionieren. Das heißt, wenn ein Upgrade am Telekom-Network, am Mobilfunk-Network passiert und es wird nicht gleichzeitig auch das Überwachungsinstrument dem angepasst, ja, dann wird es schlechter bis gar nicht mehr funktionieren. Vielleicht macht es auch am Anfang nichts. Und da kommt es dann zu ziemlich erratischen Sachen. Falsche Leute werden überwacht und, und. Und da sind eben die vor. Und das Interessante ist, das ist so eine Mischung drinnen. Ungefähr ein Drittel aus der Arbeitsgruppe, die ich kenne, die andere ist, da wird geheim gehalten, wer drinnen sitzt. Ungefähr ein Drittel der Arbeitsgruppe, die Standards tatsächlich umsetzt für die Mobilfunknetze, sind so Industrievertreter. Will heißen, das ist vor allem Ericsson, Nokia, Siemens, Alcatel, das sind die Leute, die die Basis machen, also die Netzwerke für die Mobilfunknetze. Man muss sich vorstellen, Mobilfunknetze sind ja technisch von normalen Festnetzen ganz, ganz wenig unterschieden. Also zumindest bis vor mobilen Breitband, ganz wenig. Das wird einfach nur alles nur dazu geklatscht, was Neues dazu kommt, aber das gesamte Software-Ensemble bleibt gleich. Also will heißen, Abrechnung, was du willst, Fraud-Control, Betrugskontrolle, da machen sie so Rasterfahndung drüber, ob sie Betrugsmuster finden bei ihren Kunden. Also bekannte Muster von Kleinbetrüger für Telefonie, von denen gibt's viel, weil die Leute weil viele Leute einfach blöd sind und glauben, sie funken da und sind nicht sichtbar, weil sie ein Handy haben. In Wirklichkeit ist das nur die Verlängerung eines normalen Festnetzes und das einzige Stück, wo du durch die Luft gehst, ist bis zum nächsten Funkmast. Dann ist schon in ganz einem normalen Festnetz drinnen. Und die machen das. Das ist der, das, die machen die Basics für die GSM-Netze. Und dann gibt's noch eine zweite Partie, die drinnen sitzt. Das sind so staatliche oder halbstaatliche, beziehungsweise Leute, wo man nicht gleich weiß, wo sie herkommen. Es ist zum Beispiel der Herr Gerd Steinrücke vom Bundesverfassungsschutz sitzt auch drinnen. Ist er zufällig da? Nein, ich sag nur, der sitzt drinnen, würde ich mal sagen, angesichts der anderen, die in diesen Überwachungstruppen drinnen sitzen, dürfte sich bei diesem, müsste das noch eher eine Stimme der Vernunft sein. Denn die gesamte Infrastruktur wird kontrolliert vom General Communication Headquarters, das ist der Militärgeheimdienst der Briten. Der Sekretär gehört zum GHCQ, der Gruppensekretär gehört dazu. Es sind noch drei andere drinnen. Alles, was über den Schreibtisch dieser Arbeitsgruppe, alles, was in dieser Arbeitsgruppe verabschiedet wird, rennt zuerst über den britischen Militärgeheimdienst. Und dann gibt's noch einen, letzter bekannter Rang war Lieutenant General, eine Dame, die war vorher, die hat vorher ein F-16-Geschwader auf der Insel Guam geleitet, war dann Spezialistin für Notfunk und sitzt jetzt im European Standards Institute und holt diese ganzen Überwachungsstandards für die amerikanische Seite auf. Man muss dazu ergänzen, die Amerikaner hatten ja vorher eine völlig andere Technologie. Die hatten ja kaum GSM. Nur T-Mobile USA hatte am Anfang GSM. Alle anderen hatten das amerikanische CDMA-System. Und jetzt hat GSM da drüben alles zusammengeräumt. Ich meine damit die GSM-Familie, bis hin zum mobilen Breitband. Ja, seitdem engagieren sie sich die wie verrückt in dieser Arbeitsgruppe, weil ständig neue Netze aufgebaut werden und sie sind mit der Technologie noch nicht auf der Höhe. Naja, diese Lady hat immerhin 32 Millionen Euro vom Space and Naval Warfare Center für ihre Firma kassiert, die ohne Ausschreibung in den USA vergeben wurden. Dann sehen Sie es eh. Es ist das übliche Militärkorruption-Schema in den USA. Ich bin ein Zeit lang Militär und dann gehe ich ins Retirement und eine halbe Stunde später komme ich wieder zurück und bin Marketingchef von einer Überwachungsfirma und verkaufe jetzt meinen ehemaligen Kollegen das Equipment. So haben es alle gemacht. So haben es alle gemacht in den USA. Und so machen sie es bis heute. Das ist das normale Rewarding Scheme. Ich sage noch einen letzten Satz. Mike McConnell, bis 1994 NSA-Direktor. Dann war er 10 Jahre bei Booz Allen Hamilton. Das ist so ein Militärkontraktor, so ein Logistikdienstleister, was du willst, so eine Consultant-Firma. 2/3 der Umsätze mit dem militärisch-elektronischen Komplex in den USA. Für diese Firma hat er als Finanzspezialist 10 Jahre lang gearbeitet, der ehemalige NSA-Chef. Dann kam die SWIFT-Affäre. Sie wissen, diese Daten, die aus den Bankabrechnungszentren an die USA übertragen werden. Naja, und da wurde eben ein Contractor engagiert auf Wunsch der EU, der die Sicherheitsaudits macht, also dass die NSA keinen Blödsinn mit den europäischen Bankdaten macht. Nur dann hat man halt Booz Allen Hamilton genommen. Dort sitzt der eben, saß der ehemalige NSA-Chef und passte auch darauf auf, dass seine NSA-Kollegen mit den europäischen Finanzdaten keinen Unsinn machen. So, dann wurde er wieder der zweithöchste Geheimdienstfunktionär, dann hat er den Bush geholt. Und dann war er sogar oberster Geheimdienstberater, Stellvertreter. Und dann, na, CIA-Chef war er zwischendurch. Und dann kam Obama und binnen 2 Wochen war Mike McConnell wieder bei Booz Allen Hamilton Vice President. So läuft das Korruptionsschema in den USA und deswegen ist dieser militärische elektronische Komplex so stark. Da ist so viel Kohle drinnen und die Leute werden alle reich. Alle, die da etwas höher sind. Alle. Als Militär kannst du nicht reich werden.
Wir nähern uns jetzt auch der Mittagspause. Also vielleicht, dass wir so ein bisschen zum Ende kommen. Also wenn ihr vielleicht auch nochmal so abschließend was sagen könnt, vielleicht zu den Akteuren, vielleicht aber auch zu der Frage des sich Wehrens dagegen. Also wir hatten ja schon die Frage von Auskunftsersuchen etc. Genau, stimmt, das war noch die Frage nach Löschfristen. Genau. Und da war noch eine Publikumsfrage. Wollen wir vielleicht die Publikumsfragen noch machen? Die letzten Publikumsfragen und dann?
Okay, die Frage ist ganz kurz. Also jetzt haben wir ganz viele bedrohliche Sachen gehört und eine Frage, die mich dann anschließt, gibt es irgendwie sowas oder Fortschritt in dieser anonymen Telefonie? Da gab es irgendwie Ansätze, vielleicht, keine Ahnung, IP-Telefonie über Tor oder so. Vielleicht weiß jemand was dazu?
Du machst deine kleine Präsentation.
Ja, ja. Ja,
Erich wird am Schluss noch, wenn das Podium mehr fertig ist, eine kurze Präsentation über was tun machen.
Genau das.
Zu diesen Löschungspflichten, Fristen, Auskunftsersuchen, sinnvoll, ja oder nein? Also ich kenne jetzt nicht die ganzen Löschungsfristen von jedem Landesamt, Bundesamt, Landeskriminalamt etc. pp. Nicht aus dem Kopf. Es gibt ja natürlich bestimmte Fristen. In der Regel läuft es ja so wie auch in Flensburg. Das heißt, wenn man einmal auffällig geworden ist, dann gibt es halt eine bestimmte Frist. Und wenn man nicht wieder auffällig wird, dann wird es halt irgendwann gelöscht. Außer es gibt halt irgendwelche Anhaltspunkte, warum man das noch weiter speichern sollte, weil es halt Anhaltspunkte gibt. Man kann es nochmal verwenden. Dann gibt es absolute Löschungsfristen, wo es dann auf jeden Fall weg muss. Also so ähnlich wie halt auch in der Punktekartei in Flensburg. Wie man das dann auslegt, ist natürlich dann immer den jeweiligen Sachbearbeiter überlassen. Aber in der Regel ist es so, also man muss nach einer bestimmten Zeit überprüfen, ob man dieses Datum noch braucht. Und nach einer bestimmten Zeit muss man, wenn jetzt nicht noch weitere Erkenntnisse dazugekommen sind, neue Vorfälle, muss man es dann absolut löschen. Diese Fristen sind sehr unterschiedlich. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht zu den Einzelnen was sagen. Oft hat man, wenn man so eine Auskunftsersuchung stellt, ja, kriegt man dann so verschiedene Daten und dann auch den Hinweis, das haben wir jetzt gelöscht, sozusagen. Also man wurde darauf aufmerksam gemacht, dass man ja hier noch rechtswidrig weiter was speichert. Deswegen wurde es gelöscht. Man kann es schlecht nachvollziehen, weil man kann es ja nicht überprüfen. Aber diese Auskunftsersuchen sichern natürlich, wenn da gesagt wird, wir haben nichts über dich oder wir haben nur, du hast zweimal einen Fahrraddiebstahl angezeigt. Und dann in einem späteren Strafverfahren, wo man dann als Beschuldigter auftaucht, auf ganz andere Erkenntnisse auftauchen, hat man natürlich viel bessere Möglichkeiten, dort Verwertungsverbote zu deklarieren, als wenn man vorher diese Auskunftsersuchen nicht gestellt hat. Nachvollziehbar diesen Umgang zu machen bei Daten, die einen halt nicht selbst betreffen, wie bei diesen NSU-Leuten oder bei Yeezy. Man weiß es ja nicht, ob der Verfassungsschutz jetzt sozusagen nachvollziehbar davon ausgegangen ist, okay, der ist halt einmal auf einer Demo aufgefallen und dann nie wieder und nach 10 Jahren haben wir es halt gelöscht, so, was ja datenschutzrechtlich in Ordnung wäre, wenn man sagt, okay, der ist halt nicht wieder in der Nazi-Szene aufgetaucht oder ob das jetzt sozusagen, warum nicht gerechtfertigt war, dieses Datum zu löschen, das kann man schlecht nachvollziehen, wenn man nicht selber betroffen ist, weil man natürlich dann noch viel weniger an diese Vorgänge, an diese Daten herankommt. Bei Yeezy, Yeezy fällt halt immer wieder auf, ne? Ist halt Mitglied der Linkspartei, reicht er aus, um überwacht zu werden. Insofern werden natürlich seine Daten nicht gelöscht.
Ist noch
ergänzen dazu, das heißt, da ist ja auch nicht von Löschungsfristen die Rede, sondern es nennt sich Aussonderungsprüffristen. Also was einfach nochmal das unterstreicht, was Per sagt, es wird eben geprüft, ob ausgesondert werden soll. Es ist nicht verbindlich vorgeschrieben, dass er gelöscht wird. Zu den Akteuren, also ich denke, so die Richtung ist klar. Es ist eine Mischung aus Militärs, hochrangigen Polizeileuten, die eben in einer internationalen Zusammenarbeit unterwegs sind, also in der Sicherheitsforschung hierzulande und auch auf europäischer Ebene ist es die Strategieabteilung des BKA, die da ganz vorne mitspielt. Ministerialbürokratie aus den Innenministerien und natürlich Industrie. Also, aber das müsste man sich natürlich von Feld zu Feld nochmal genauer angucken. Also, das sieht bei den Drohnen ein bisschen anders aus, selbstverständlich, als bei der Videoüberwachung. So.
Ja, willst du dann deine kleine Präsentation noch machen, ja, damit wir nicht so mit hängenden Schultern hier Podium beenden?
Es geht schon was. Das PDF mach einfach auf, und zwar, das heißt irgendwie Zunahme-PDF. Und das ist einfach eine normale PowerPoint, also da brauchst du nur... Ja, Verkehrsdaten wurde ja gesagt, das sind Daten, die beim Verkehr anfallen, das sind wahnsinnig viele Daten. Und Sie glauben gar nicht, was man für intelligente Fragen an so einen dicken Verkehrsdatensatz stellen kann. Gibt es Logik drinnen? Ruft er in bestimmten Reihenfolgen die Leute an? Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du genug Daten hast, kriegst du wirklich alles raus an Gewohnheiten von den Leuten und auch das Persönlichkeitsbild. Halbes Jahr, würde ich mal sagen, ist schon ziemlich gut. Ab 3 Wochen sieht man schon was in den Datensätzen. Schon ab einer Woche eigentlich. Ab einem Monat ist schon gut, ein halbes Jahr ist super. Und wenn du ein Jahr hast, hast du auch die Urlaubsgewohnheiten dabei. Was tun dagegen? Dagegen kann man ja eigentlich nichts machen. Du kannst zwar verschlüsseln, aber das hilft nichts gegen Verkehrsdatenanalyse. Sondern die wissen trotzdem, dass du den angerufen hast oder den kontaktiert hast. Ja, jetzt kommen wir zu denen, alle, die was zu verbergen haben. Und weil es nämlich immer heißt, ich habe ja nichts zu verbergen. Wenn ich das höre, dann sage ich so, bitte, da ist ein Zettel. Kontonummer, Zugangsdaten, Passwörter. Sie haben ja sicher nichts dagegen, weil Sie haben nichts zum Verbergen. Dann schauen Sie mich so an und sage ich, ja, that's it, Leute. Naja, gehen wir mal vom Pflichtprogramm aus. Wenn man irgendwie so in einem heiklen Gebiet ist, wie dass man als Journalist, als Anwalt, als was weiß ich, als Seelsorger, bei uns steigen die Seelsorger auf die Barrikaden gegen die Vorratsdatenspeicherung wegen den Telefonhotlines. Die evangelische Kirche beider Bekenntnisse verlangt ultimativ die Ausnahme sämtlicher ihrer Telefonnummern unter Berufung aus dem österreichischen Staatsvertrag von 1955. Jenen wurde zugesichert, ihre Religion unbeobachtet ausüben zu können. Das steht in unserem Staatsvertrag drinnen. Das gilt nicht mehr. Jetzt schauen wir. Was geht da? Wie gesagt, das ist keine Liste, das muss ich jetzt alles machen und das ist immer alles zu tun. Gar nicht. Das ist eine Werkzeugkiste. Und ein paar von diesen Instrumenten, jeder Mensch sollte zumindest mit einem Schraubendreher umgehen können vielleicht und mit einem Schraubenschlüssel und einer Zange. In dem Fall handelt es sich um ein Verschlüsselungsprogramm. Das ist so watschen einfach zu verwenden. Das gibt's als Plugin für Outlook und für Thunderbird und für alle möglichen Programme. Und es ist nachgerade inzwischen trivial zu verwenden. Und knacken haben Sie keine Chance, wenn Sie nicht irgendwie über die Festplatte an den zweiten Schlüssel rankommen. Nächstes. Festplattenverschlüsselung, also unter Linux ist das EM-Betriebssystem möglich, sollte Standard in einem Office sein, dass da irgendwie heikle Daten drinnen hat, also personenbezogene Daten. Virtual Private Networks, das ist auch klar, dass man zwei Anwaltskanzleien womöglich nicht mit einer offenen Internetleitung zusammenhängt, sondern dass man da einen sicheren Tunnel durchschaltet, das niemand mitlesen kann bei den Daten. Wenn ich von hier mit einem Virtual Private Network mit dem Quintessence Server kommuniziere, dann sieht der Webmaster hier erinnern, nur dass ich mit dem Quintessence Server Kontakt aufgenommen habe. Er kann nicht einmal sagen, wie viel Daten ich genau geschickt habe, weil da werden auch noch random Data rüber, hin und rüber gespielt, dass man nicht sagen kann, ah, jetzt tut er was, jetzt tut er nichts, jetzt tut er was, jetzt tut er nichts. Das ist auch so eine Methode, die man vom Militär hat. Dann, pseudonyme Webmail-Accounts. Zum Beispiel unter die Vorratsdatenspeicherung sind nie Webmail-Programme gefallen. Alles, was HTTP ist, gilt als Inhaltsdaten. Stimmt das eh auch in Deutschland? Gilt als Inhaltsdaten. Das heißt, bei uns würde dann die E-Mail beim Provider mitgespeichert, wenn ich beim Provider eine E-Mail habe. Wenn ich aber Yahoo.de einen Account habe, speichert das kein Mensch außer Yahoo. Und Sie müssen dann schon wissen, dass ich bei Yahoo einen Account habe. Das ist schon einmal ganz gut. Das nächste, pseudonyme Skype-Accounts. Holen sich 1, 2, 3 Skype-Accounts. Einer genügt einmal, wo nicht Ihr Name direkt dabei steht. Dann holen Sie sich noch einen zweiten. Dann, Voice-over-IP-Telefonie ist überhaupt das Einfachste, was gibt. Sie können sich einen beliebigen Provider weltweit aussuchen, das ist vollkommen egal. Und über den telefonieren Sie halt dann, und wenn Sie das nicht mehr gefällt, dann telefonieren Sie über einen anderen von den 5000, die es gibt. Da kommen die nie dran an die Daten. Außer du bist jetzt ein gesuchter Mörder und, also es ist ein ganz, ganz großer Fall. Dann natürlich gilt das nicht, aber ich rede jetzt vom Normalfall. Alltag eines Anwalts, Anwalt eines Journalisten, natürlich. Alltag eines Arztes, alles was man so Berufsgeheimnisträger nennt, bis zu den Geistlichen. Dann haben wir noch mehr Kommunikationskanäle. Jabber, das ist so ein Chatprotokoll. Der Jabber-Client, der kann alle anderen Chats auch, also ICQ, AIM und sonst was, aber Jabber allein, da kannst du mit einem Plugin sicher verschlüsselt chatten, weil dahinter rennt eine Art PGP-Verschlüsselung. Okay, mehr und ganz wichtig, mehr als einen Browser verwenden und einen als Secure definieren. Warum? Die Browser werden laufend von vorn bis hinten von den Search Engine Betreibern, von Google und von allen ausgelesen. Die lesen alles aus, von den Bookmarks angefangen bis zur Browser-Konfiguration, also was du eingestellt hast und welche Plugins du hast. Und das Irre ist, dass das Browser-Profil, wie jemand seinen privaten Browser konfiguriert, inzwischen fast die Qualität eines biometrischen Merkmals hat. Weil sie so unterschiedlich sind, die Konfigurationen. In irgendwas unterscheiden sich auch in Firmen, die wo es eher standardisiert ist, die Browser im Setup untereinander. Das heißt, es geht darum, dass man nicht zuordnen kann. Das nächste. Am sicheren Browser JavaScript deinstallieren. Niemand kann irgendwas auslesen, wenn Sie nicht JavaScript enabled haben, dann können Sie nicht zugreifen. Es wird natürlich viel nicht sofort gehen, dann müssen Sie es halt auf der Website dort enablen. Aber wie gesagt, trennen. Secure und Everyday. Und dann, ganz wichtig, alles aus einer Handprinzip, das kommt nur den der Deutschen Telekom zugute und den Konzernen. Sie brauchen das alles aus vielen Händen Prinzip. Na, wenn Sie Ihre Daten auf 3 verschiedene Anbieter oder 4 verschiedene Anbieter verteilen, dann werden's alle keine gescheiten Ergebnisse beim Rastern rauskriegen. Weil einfach große Teile der Daten fehlen. Sie sind nicht mehr repräsentativ. Und das kann man dann, wie gesagt, das ist alles kein Dogma, das sind nur die Liste der Möglichkeiten, und Sie selbst entscheiden dann, was man in welcher Form von Kommunikation einsetzt. Also wir haben mehrere Kanäle und jetzt lasst uns hüpfen. Je nach Gegenüber und dessen Möglichkeiten Kanäle kombinieren. Also, wenn ich jemanden habe, mit dem ich nicht eher unbeobachtet kommunizieren will, dann schaue ich mir mal an, was für Kommunikationskanäle benutzt er. Hat er AIM, hat er Yahoo-Chat, hat er E-Chapper, hat er einen Webmail-Account, egal was. Wichtig ist, man muss von vornherein sich das abklären, weil es gibt keine Regel, wie man da kommuniziert. Das sagen Ihnen nur völlig realitätsferne Techniker. Das ist eine theoretische Annahme. Es gibt keine Regeln, sondern es kommt darauf an, was kann Ihr Kommunikationspartner und was ist er gewohnt, mit dem Sie gerade kommunizieren. Und so wählen Sie die Kanäle. Okay, der hat ein Web-Telefon. Okay, wir leiten uns mal kurz mit dem Handy an, sagen irgendwas und vereinbaren dann irgendwas später auf Skype. Wenn man sagen will, wäre nicht gut, dass das auffällt. Mit jemandem anderen, der hat wieder 3-4 Webmail-Accounts, dann nimmt man halt dann den er eher in Reserve hat oder so. Sie merken schon, das sind konspirative Regeln. Natürlich. Natürlich. Tarnen genügt nicht mehr. Sie können sich nicht tarnen, wenn Sie die ganze Zeit mit einem offenen Mobiltelefon herumrennen. Ihre gesamten Wege werden aufgezeichnet. Tarnen genügt nicht mehr. Das ist traurig für unsere angeblich so freie Gesellschaft, aber es ist so, da nämlich die herkömmlichen Überwachungswege dermaßen ausgebaut schon sind, dass da drückt dann irgendwer irgendwo auf einen Knopf und dann sagt er, schauen wir uns einmal das Profil von dem an oder schauen wir uns das an. So läuft das nämlich in der Realität. Und die Überwacher suchen nach Mustern. Wer wichtig ist in der Kommunikation von mir, wen rufe ich immer nach wem anderen an, wen rufe ich immer vor wem anderen an, wen rufe ich zum Beispiel nie vom Festnetz an, wen rufe ich immer mit dem Handy an und. Du kannst einen Fragenkatalog von 100 Fragen über jeden Telefonanschluss erstellen und der wird die Verkehrsdaten werden es dir beantworten und danach kennst du die Person in- und auswendig, die dranhängt, wenn du die Daten interpretieren kannst und genug hast. So, that's it.
Ja, genau. Wir haben ja eben schon viel über Auskunftsersuchen gehört. Also es besteht die Möglichkeit, dass man selbst bei Behörden, also entweder bei allen oder gezielt bei Einzelnen anfragt, was ist denn da genau über mich gespeichert? Das heißt, bin ich mal zufällig ins Raster gefallen? Und das ist ja recht unkompliziert. Es gibt Formulare dafür, die liegen dort hinten aus. Dort hinten sitzt auch jemand, der quasi auch eine Beratung durchführen kann, ein bisschen erklären kann, wie läuft das, wie ist das Verfahren. Und wir laden alle, die das mal machen möchten, ganz herzlich ein, einfach mal vorbeizuschauen und so ein Auskunftsersuchen zu stellen. Vielen Dank.